liebe Romantiker. Es ist Zeit für ein Hangover. Dann ist Montag. Und wie immer wird euch präsentiert von Gio. Und ich befinde mich nicht in Unterföhring, sondern nur Björn Werner sehe ich hier in seinem Hotel, in seiner Hotelsuite sitzen mit gegelten Haaren. Und er hat mir gerade erzählt, er hat 64, er hat einen eigenen Koffer für Haarprodukte jetzt dabei. Wie geht's dir denn? Hast du alles, musst du den einchecken jetzt eigentlich, deinen Haarproduktkoffer?
Nein, ich habe extra so eine Travel-Größen geholt. Aber die Tüte ist schon ganz schön voll. Aber diese Tüte, die. Ich verstehe, es ist so komisch. Du darfst ja nur noch diese Frischhalte-Tüten. Wie nennt man die?
Gefrierbags. Ja, Gefrierbeutel.
Genau, diese Zipper-Bags nur noch mitnehmen. Das ruiniert ja irgendwie das Business für die ganzen Kulturbeutel. Oder?
Es gibt aber auch durchsichtige Kulturbeutel, so einen nehme ich immer mit.
Ach so, warum schenkst du mir nicht mal einen so einen? Was bist du denn für einer? Ich renne hier mit so einer Tüte die ganze Zeit rum, die immer kaputt geht jede zweite Woche, weil so viel Zeug da drin ist.
Sorry, ich wusste nicht, dass das so eine große Priorität ist. Aber wenn du nächstes Jahr Geburtstag hast, schenke ich dir erstmal Blumen und vielleicht auch einen Kulturbeutel.
That's all I need. Nein, ich bin in Unterföhring, ich bin in dem kleinen Zimmer natürlich, weil nur Patrick Gesumme kriegt das große Zimmer. Obwohl du nicht mal hier bist, habe ich das immer noch nicht bekommen. Die haben einfach gesagt, es reicht, dass Björn das kleine Zimmer bekommt. Aber weißt du was, es ist vollkommen okay. Ich bin zufrieden, ich hab ein Bett, ich hab eine Dusche, ich habe ein Bad, also eine Toilette.
Du hast Bad und Haarprodukte.
Bad und Haarprodukte, die ich mir aber selber natürlich mitgebracht habe. Nee, wir hatten ja gestern den Pro Bowl. Wir werden es auch nicht Hangover nennen, Patrick. Wir müssen eine geilere Überschrift finden, weil wir werden über den Super Bowl schon reden.
Wollen wir es nicht? Wir können es Hang Report oder Scouting Over nennen.
Ich würde Hangover komplett rauslassen. Ich würde richtig fett einfach Super Bowl
Preview.
Bei Scouting Report, wollen wir Scouting Report? Doch, müssen wir ja eigentlich machen.
Nein, wir nennen es Super Bowl Deep Dive Preview by Positions.
Boah, mach es dann noch länger. Aber egal, kriegen wir hin.
Ist egal.
Wir finden einen Weg. Aber ganz kurz zum Pro Bowl. Ja, für die Leute, die den Pro Bowl geschaut haben gestern und vielleicht zum ersten Mal geschaut haben, waren wahrscheinlich überrascht. Es war Two-and-Touch-Football, aber das habe ich probiert die ganze Zeit auch zu erklären. Auch letzte Woche schon im Podcast habe ich das gesagt. Die probieren natürlich, sich nicht zu verletzen. Geht sozusagen der Effort wird der immer weniger über die Jahre? Ja, auf jeden Fall. Ich war wieder selber schockiert. Also wirklich, die haben ja gefühlt gar nichts gemacht. Ne? Also es war ja nicht einmal gefühlt einer auf dem Boden. Patrick, hast du den geschaut ein bisschen? Hast du dir ein bisschen
zugeschaut? Pass auf, ich sag jetzt, wie es ist. Ich guck, wenn ich zu Hause bin, gucke ich euch ja immer gern zu. Einmal habe ich gesehen, wie du völlig verwirrt vor Lachen weg von der Kamera geguckt hast. Das war sehr lustig. Dann habe ich am Anfang reingeguckt und habe gesehen, was da los ist und sag dir ganz ehrlich, ich habe weggeschaltet und einen Film geguckt.
Du.
Ja, ich kann es nicht ertragen. Und am nächsten, und weißt du, was das Schöne ist? Am Abend gucke ich dann nochmal bei Twitter rein. Deion Sanders, der jetzt nicht unbedingt meine Nummer 1 Source ist, weil ich auch nicht der größte Deion Sanders-Fan der Welt bin. Als Spieler war eine Rakete. Der tweetet, Lord help me. I'm watching the NFL Pro Bowl and I remember when we were so proud and appreciative of that accolade. We went to Hawaii to prove we were more than worthy so we can compete at practice and in the game. I wanted you to know that Prime was Prime. What happened? When? So, der fragt sich auch, ey, wann ist denn der Pro Bowl ein Spiel gewesen, wo man nicht mehr spielt? Und ich sag dir ganz ehrlich, es ist schon vielleicht 10 Jahre schon so oder 7, 8 Jahre. Aber für mich ist es an einem Punkt, wo ich sag, ey Leute, dann lass es bleiben. Dann mach nur noch diese Competition, aber das kannst du, dafür kannst du doch kein Geld nehmen. Dafür kannst du kein Geld nehmen. Mac Jones, Two-Hand-Tag, läuft weiter, 70 Jahre, macht den Gritty. Aber sorry. Sorry, tut mir leid. Ich habe gestern Ant-Man and the Wasp geguckt.
Ja, du, es war das erste Mal, dass ich den Pro Bowl kommentiert habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das kann auch bei einmal bleiben.
Das letzte Mal.
Es ist schwer, sowas auch zu kommentieren. Deswegen haben wir natürlich auch sehr viel Spaß gehabt im Studio. Ich war im vierten Quarter, war ich der Netman. Das war ganz geil. Aber ja, doch, komm. Abgehakt, der Pro Bowl. Wir sind offiziell
okay,
heute.
Das war das Hangover.
Das war der Hangover. Es ist Montag, offiziell startet die Super Bowl-Woche. Sie ist ein bisschen anders. Wir sind nicht live vor Ort jetzt gerade in diesem Moment. Normalerweise vor Corona ist ja dieser Montag der Kickoff.
Eigentlich bin ich gestern losgeflogen und bin heute beim Media Day,
ja.
Auftakt, meistens irgendwie in so einer Basketball- oder Baseball-Arena, wo es richtig rund geht schon. Ja, nee, das ist meistens nicht in einem Convention Center, sondern in einem Stadion in irgendeiner Form, wo du unten auf dem oben hast du die Zuschauer und unten auf dem Feld hast du die ganzen Reporter, dann hast du eine Bühne. Das ist richtig geil, aber das ist egal. Wir machen dafür heute den großen In-Depth, Deep-Dive Super Bowl-Preview-Prediction.
Aber bevor wir anfangen, wir fangen in 3 Minuten an. Es gibt einen neuen Head
Coach. Wieso in 3 Minuten?
Ich weiß es nicht, ich habe einfach nur die Zahl gerade aus dem...
Es gibt einen neuen Head Coach.
Es gibt einen neuen Head Coach.
Ja.
Die bei den Miami Dolphins. Who?
Yes, sir. Mike Jones. Dafür, ey Leute, dafür ist er berühmt geworden.
Der ist wirklich viral gegangen damit und vor ein paar Wochen der Offense-Koordinator von den Rams. Nein,
von 49ers. Den 49ers.
Sorry. Von den 49ers,
McDaniel.
Mike Jones.
Nein, der heißt nicht who? Mike Jones.
Nein, ich weiß, aber who? Mike Jones. Das war ein Reporter.
Heißt,
sorry.
Okay, pass auf. Er heißt verwirrt. Mike McDaniel.
Genau.
Er hat dieses Mike Jones vor drei Wochen. Genau. Er sieht aus wie so ein Nerd, wie 15. Hat eine Brille, ist 38, wird am 6. März 39.
Ja.
Ja, 38, 39, ist jung, ist aber gar nicht mehr ganz so jung.
Also 38. Wikipedia sagt 38.
Ja, ich habe doch gerade gesagt, am 6. März in einem Monat wird er 39.
Ja.
So, pass auf. Yale University Grad und kann Geige spielen. Interessanter Typ. Die dieses Mike Jones-Ding gesehen haben, haben gesehen, er ist ein lustiger Typ. Seine Interviews sind ja immer lustig. Er macht ja gerne Spaß darüber, dass er so klein ist. Er ist klein und dünn und sieht nicht wirklich aus wie ein Footballspieler. Hat bei Yale, das ist eine Ivy League-Schule, ne, eine ziemlich gute.
Ja.
Spielt in New Haven, in Connecticut, zusammen mit Princeton, Harvard und diesen ganzen Elite-Schulen, Columbia. Das heißt, er ist ein smarter Typ. Guck mal, seine Vita, weil ich hatte ihn nicht so auf der Uhr, aber der ist seit 2005 in der NFL, ne? Seit 17 Jahren. Der ist mit 21 in die NFL gekommen als Intern 2005, als ich übrigens auch das erste Mal geinternt habe. 2005, so lange ist der schon in der NFL. Bei den Denver Broncos, Mike Shanahan, der Papa von Kyle Shanahan. Da siehst du wieder, die Connection machst. Houston Texans 2006, Sacramento Mountain Lions 2009, 2011 bei den damals noch Redskins. Wieder mit Mike Shanahan war Receiver Coach, Cleveland Browns Receiver Coach, Atlanta Falcons Receiver Coach. Stand mit denen im Super Bowl. Auch interessant, als sie verloren haben gegen die Patriots. 17 war er dann bei den 49ers unter Kyle Shanahan sozusagen. Der Sohn hat ihn dann übernommen, war dann der Run-Game-Koordinator und dann dieses Jahr das erste Mal Offense-Koordinator und alle wissen natürlich, wer er ist, weil er derjenige ist, der diese Debo Samuel, wie sie Debo Samuel benutzt haben, obwohl er auch selbst, er sagt, dass natürlich Kyle Shanahan dahinter steckt. So, und jetzt ist er der 13. Head Coach der Miami Dolphins. Was sagst du dazu?
Was sage ich dazu? Es ist wieder ein junger Coach, der noch nicht sehr, sehr lange ein Koordinator ist. Heißt jetzt nicht, dass er nicht smart ist. Ich finde es ganz geil, wir müssen nochmal erklären, weil ich das gerade von dir gehört habe. Run-Game-Koordinator. Viele fragen sich vielleicht, ja, was ist denn ein Run-Game-Koordinator? Es gibt auch einen Passing-Game-Koordinator und das ist eigentlich nur ein weiterer Titel, den die sozusagen, die brechen den Offense-Koordinator noch einmal runter und dann bist du halt mehr als nur ein Assistant-Coach. Also es ist so eine Zwischenstufe zwischen Offensive-Koordinator und eigentlich noch ein Assistant-Coach, irgendwas da in der Mitte. Das wurde einfach kreiert, damit die einen weiteren Titel vergeben können, damit sich es besser anhört, dass er sagt, Mike McDaniel vielleicht, ey nein, ich will den nächsten Schritt machen. Ich will den nächsten Schritt machen, ich will nicht nur ein Assistant-Coach sein.
Aber vielleicht ist es auch einfach nur legitim und nicht nur, weil er halt mehr als nur ein Assistant-Coach ist.
Ja, er ist auch, genau. Aber das wurde von mehreren, also dieses Run-Game-Koordinator und Pass am Ende, was ist das? Das können nicht drei Leute die Offense callen. Die setzen sich natürlich rein, gemeinsam.
Am Ende ist es ein Assistant-Coach.
Am Ende, deswegen meine ich. Das ist einfach, also ich habe das so miterlebt, dass es sehr oft war, nein, ich gehe weg zum anderen Team, weil da kriege ich den Offense-Koordinator schon. Vor allem im College-Football ist das riesengroß mit diesen ganzen Titeln. Und dann sagen sie, nein, bleib hier, wir geben dir Passing-Game-Koordinator oder Run-Game, also bist du zu 50% der Offense-Koordinator. Und wir wissen natürlich auch bei den 49ers, Shanahan, das ist seine Offense. Obwohl er hier, Mike McDaniel letztes Jahr der Offense-Koordinator war, also in der letzten Saison jetzt, ist das ja trotzdem Shanahans Offense. Aber hey, herzlichen Glückwunsch. Ich fand's lustig. Wir haben ja über das ganze Brian Flores-Thema gesprochen bei den Miami Dolphins. Er wurde direkt geheilt, also verpflichtet. Und dann waren die ersten Tweets: Coach Mike McDaniel identifies as a minority. Weißt du, das war direkt Fokuspunkt wieder von dieser, anstatt ihn zu congratulaten, keine Ahnung, Ian Rappaport, Adam Schefter, ihr habt es alle getweetet.
Hier identifies. Aber sag doch erstmal, was du sportlich davon hältst und dann kommen wir zu diesem anderen Thema.
Sportlich, ich sag das jedes Mal, wenn ein Assistant Coach zum Head Coach wird. Wir gehen in diese Richtung, diese jungen Coaches, die bringen einfach New School rein. Ich finde das eigentlich ganz geil, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die NFL entwickelt sich weiter und es wird irgendwann wird ja der Punkt kommen, wie jetzt zum Beispiel auch Tom Brady und Big Ben, die gehen in die Rente, dass die alten Coaches langsam so, ne, es ist ein anderer Football gewesen und du siehst dadurch, dass Shanahan und Sean McVay sehr erfolgreich sind als junge Coaches, das ist einfach der Trend. Ob er jetzt ein erfolgreicher, guter Coach war, er ist ein smarter Typ, er war in einer erfolgreichen Offense, was die 49ers da gemacht haben, war im NFC Championship Spiel vor 2 Jahren, wo er der Run-Game-Koordinator war, war er schon in dem Super Bowl. Ich meine, ja, er ist jetzt nicht seit 15 Jahren Koordinator. Ein smarter Typ. Richtig viele Leute reden sehr positiv über ihn. Also auch Ex-Spieler, die irgendwie in Kontakt waren mit ihm über diese Zeit als Assistenzcoach. Und wir werden sehen. Time will tell, ob er ein Headcoach ist am Ende des Tages. Hat er die Qualitäten, wir sagen es immer wieder. Nur weil man ein Koordinator ist oder ein guter Koordinator, heißt das nicht, dass du Headcoaching-Qualitäten hast. Das werden wir sehen. Aber ich sage jetzt nicht, ich werde nie sagen, das war ein schlechter Hire. Oder ich hoffe nicht, dass ich es schon mal gesagt habe. So, okay. Das zu meiner sportlichen Einschätzung.
Okay, sportliche Einschätzung. Ich vergleiche ihn jetzt mit Kevin O'Connell, der ja auch gehired wurde als junger, Der war bei den LA Rams als Koordinator.
Genau, und jetzt ist er bei den Vikings.
Bei den Vikings. So, macht aber noch den Super Bowl, ne? Nicht vergessen.
Genau. Deswegen ist es noch nicht offiziell.
Ist noch nicht offiziell. So, der war als Spieler, 2008 kam der in die NFL. Der ist seit 2015 Assistenztrainer. Als Kevin O'Connell in die NFL kam, 2008, war Mike McDaniel schon 3 Jahre Trainer in der NFL. 3 Jahre Trainer war er schon. Mike McDaniel, obwohl altersmäßig ähnlich, hat 10 Jahre NFL-Coaching-Erfahrungsvorsprung vor Kevin O'Connell. Für mich deshalb komplett andere Baustelle. Weil auch viele werden jetzt sagen, hey Coach, ja, warum ist der gut, der andere schlecht? Ob er gut ist oder schlecht, wird sich zeigen. Ich finde, er ist ein lustiger Typ. Ich persönlich habe meine Befürchtung, wenn ich ihn so in den Interviews sehe und so und auch mit seiner Geschichte. Hast du gehört, als er bei den Falcons war, sehr offen damit umgegangen ist? Der hatte ja ein Alkoholismusproblem. Und ist damit sehr offen umgegangen. Ich frage mich, ob Mike McDaniel, und ich hoffe, dass er stark genug ist, diesem Druck standzuhalten. Das ist mein großer Zweifel. Ansonsten glaube ich, dass er, wenn du 17 Jahre in der NFL coach, egal wie alt du bist, hast du genügend Erfahrung, um den Schritt zu machen zum Hauptübungsleiter. So, aber ich bin gespannt, ob er das aushält. Das Ding mit seiner He's a Minority, da habe ich mich totgelacht. Da habe ich mich totgelacht, weil es wieder gezeigt hat, was für ein Bullshit dieser ganze Quatsch ist mit Minority und die, pass mal auf, die 49ers kriegen ja jetzt 2 Third-Round-Picks. Dieses Jahr und nächstes Jahr, weil sie jemanden hatten, der als Minority zum Headcoach geworden ist. Und die Miami Dolphins kriegen doch auch irgendwie einen Draft-Pick, weil sie Minority bekommen, eingestellt haben.
Nochmal, pass auf. Nochmal zu erklären, seine Mutter ist weiß und der Vater ist schwarz.
Pass auf, googelt bitte Mike McDaniel. Der sieht gar nicht schwarz aus. Der sieht aus wie Björn Werner.
Oh, was?
Ja, ich sag's jetzt mal, wie es ist. Mike McDaniel.
Er sieht so Käse
nicht,
aus wie ich.
Mike McDaniel ist nicht schwarz. Genauso wie meine kleine Tochter, Rosa, nicht schwarz ist. Obwohl ich ihr Papa, ihr leiblicher Papa, ich bin schwarz. Und da finde ich, da ist das Absurde, dass jemand, der einen schwarzen Papa hat, aber weiß es so, dass der als Minorität zählt. Pass auf, ich warte, wo ich hin will. Was ist denn, wenn Mike McDaniel eine Frau hat, die kriegt ein Kind? Kind ist Mann, Frau, egal, divers, wird Trainer. Ist das Kind eine Minorität, weil der Opa, weil sein Papa als Minority gezählt hat und der Opa schwarz war? Ab welchem Punkt sagst du denn, ab dritter Grad bist du nicht mehr schwarz? Oder was soll das alles? Das zeigt, wie absurd der ganze Scheiß ist. Vergiss es doch.
Ich find's krass, pass auf, ich find's krass. Ich kann mit dir wetten, das wusste keiner, außer die eng mit ihm waren. Weißt du, ich meine, dass der zur Minority zählt. Und jetzt aber, jetzt weiß es jeder, weil das erste war, was getweetet wurde, wieder gefühlt von den ganzen Insidern.
Komm, give me a break. Das ist so lächerlich. Dieses ganze Thema, das zeigt, wie lächerlich das Thema ist. Ja,
ich fand's auch wieder einfach, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand's traurig, dass wieder in diesen, anstatt ihn zu Glückwünsche zu schicken, habe ich das Gefühl, ist das wieder das Thema geworden. Was wir die ganze Zeit schon sagen, ist ja das Problem. Das ist ja wieder diese
Rooney. Und dann kommen Leute, die sagen, guck mal, jetzt haben die Miami Dolphins 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Sie haben eigentlich einen Weißen, also können sagen, der zählt ab, der Schwarzen. Leute, im Ernst jetzt. Nimmt ihn doch einfach, weil er gut ist, seid happy. Aber diese ganze Scheiße geht mir echt auf den Sack.
Oh Mann, die NFL kam ja raus, das habe ich gestern mal Probe gesagt. Hast du das gesehen? Die
Roger
NFL
Goodell
hat wieder ihre zurückgerudert. Ja.
Ganz hart. Ganz
und hat ein Statement
hart.
Gegeben, dass sie ein bisschen enttäuscht sind, dass ja die ganzen Coaches, Verpflichtungen auch alle Weise
Der Commissioner hat gesagt, das ist unacceptable.
Oh, unacceptable, tut mir leid. Aber jetzt auf einmal ist die NFL und sagt, nein, das kann nicht so sein, wir müssen uns verbessern, wir werden alles dafür tun, uns weiter zum Weg gehen, Wege finden, auch krass, ey. 30 Minuten nachdem Brian Flores rauskommt, nee, gar nichts falsch, dann haben sie einen Shitstorm bekommen, die NFL hat direkt einen Shitstorm bekommen, und dann, okay, warte, es ist unacceptable, das können wir ja nicht machen, wenn du da zu, also ich weiß, du könntest noch eine ganze Zeit darüber sprechen, aber wir wollen jetzt in den Super Bowl eintauchen. Ist das okay für dich?
Nein, okay. Ist es nicht. Weil ich werde noch eine Sache sagen. Abschließend. Dieses Thema ist geistesgestört. Es ist scheißegal, ob Mike McDaniels Papa grün, blau, schwarz, gelb war. Entweder hat es verdient oder hat es nicht verdient. Dieses ganze Thema macht mich so wahnsinnig. Und dieses, guckt mal rein. Googelt mal ein Foto von ihm. Und wisst ihr was? Wenn er eine grüne oder blau wäre, wäre es schiedegal. Aber das zeigt, wie absurd da drüben das Ganze geworden ist, dass geguckt wird, wo kommt der Vater her? Und was ist los? Meine Frage ist, wann... Pass auf, weil, hier ist das, was Anwälte irgendwann machen werden. Ab wann bist du schwarz? Pass mal auf. Björn Werner. Du hängst mit Sami ab und bist die Business-Ehefrau vom Schwarzen. Sami ist eigentlich unser Kind, also eigentlich ist Sami auch schwarz. Oh, komm, wir hören auf. Der Shit ist zu gestört. Wir tauchen ein in das Wichtigste.
Wir tauchen ein in das Super Bowl
Matchup. Super Bowl Matchup. Die Bengals als Heimteam gegen die LA Rams als Auswärtsteam. So, du hast in den Ablauf geschrieben, sie dürfen in ihrer Umkleidekabine bleiben. Warum? Das Heimteam darf doch entscheiden, welche Kabine es hat. Eigentlich kriegst du doch die Heimkabine.
Aber wir dürfen auch nicht vergessen, es ist das Rams-Stadion. Die haben zwei sehr, sehr schöne Umkleidekabinen, weil ja die Chargers und die Rams dort drin spielen. Normalerweise in normalen Stadien ist es ja so, dass das Auswärtsteam einfach nur so eine kleine...
Halt mal dein Telefon fest, das fällt gerade um. Ich sehe es, wie es sich immer weiter dreht. Ja, das dreht sich eben. Eben saß du in der Mitte vom Bild und jetzt sitzt du am Rand und gleich flop.
Okay. Nee, normalerweise ist es so in NFL-Stadien, dass das Auswärtsteam einfach, oder die Umkleidekabine, die Auswärtsumkleidekabine ist nicht schön. Die ist klein, immer eng und das Heimteam hat natürlich so eine richtig geile Umkleidekabine. Aber in diesem Stadion ist ja egal, weil du hast ja zwei
Teams.
Du hast sogar noch mehr Locker-Rooms. Also Umkleidekabinen, aber du hast zwei Hauptumkleidekabinen von den Chargers und von den Rams, weil sie sich ja das Stadion teilen. Und ich glaube mal, das wäre einfach absurd gewesen, wenn die gesagt hätten, ja, die Rams gehen rein bei den Chargers und die Bengals können rein bei den Rams. Also beide haben ja keinen Nachteil davon, sagen wir es mal so.
Das stimmt. Und pass auf, lass uns kurz erklären, wie das Format ist, wie wir durch diesen Preview-Deep-Dive gehen. Wir machen das, wir matchen sozusagen immer die gegensätzlichen Team-Parts, also zum Beispiel Bengals O-Line gegen Rams D-Line, dann Rams O-Line gegen Bengals D-Line und bewerten das und am Ende kommt raus, okay, keine Ahnung, die Rams gewinnen 3-6 oder die Bengals gewinnen aufgrund der Matchup 4-5 und dann brauchen wir unsere finale Prediction und dann sind wir durch. Aber bevor wir damit anfangen, atmen wir einmal kurz durch und dann wird scharf geschossen. So, liebe Romantiker, wir haben 80% Männer, vielleicht sogar 85% Männer hier. Also, aufgepasst. Aber diese Ad ist natürlich nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen, aber die wissen schon Bescheid. Die sind besser als wir Männer.
Ich habe auch das Gefühl, dass Frauen besser sind, um sich selber zu kümmern als Männer.
Das stimmt. Also, aufgepasst, liebe Männer. Kollege AG1 liefert gerade, auch für Männer, ein starkes Nährstofffundament für den Tag. Hört zu. Wie ihr wisst, sind wir schon seit langer Zeit mit AG1 verheiratet. AG1 ist eine wissenschaftlich basierte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform, Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, einem Pilzkomplex und mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. So, und Björni erzählt euch jetzt mal, warum, liebe Männer, ihr zuhören solltet, was das für euch tun kann.
Ja, ein paar unserer liebsten Vorteile von AG1, Erhaltung der Haare. Oh, heikles Thema bei Männern. Vor allem bei mir, Patrick. Ich habe ein natürliches Comeback gestartet hier. Leute glauben mir das nicht, aber es war alles naturell.
Ja? Du warst nicht in der Türkei.
Ich war nicht in der Türkei. AG1 trägt mit Biotin, Zink, ja, zur Erhaltung normaler Haare bei. Biotin kennen Frauen nämlich schon längst. Das ist ein B-Vitamin, B7, das nachweislich gesundes Haar unterstützt. Kupfer trägt zusätzlich zu einer normalen Haarpigmentierung bei, Stichwort, graue Haare. Ja, okay, aber bei mir wird es auch grauer darum, weil ich kenne es auch so. Also, und das sind teilweise auch die gleichen Nährstoffe, die essentiell für schöne Haut und Nägel sind. Deswegen, Patrick, ich sag dir, die Zuschauer da draußen sagen, meine Haut ist besser geworden über die Zeit, wo ich bei RTL sitze, ey. Ich sag's dir, ich so, shit, okay.
Und deine Nägel sind auch besser geworden, deshalb kaust du auf denen oder was?
Nee, ich kau nicht auf meinen Nägeln. So, aber es wird noch spannender, denn Haare hin oder her, jetzt geht's um richtige Männlichkeit im biologischen Sinne. AG1 unterstützt nämlich auch die Erhaltung des Testosteronspiegels, boah, der Spermabildung und der männlichen Fruchtbarkeit. Aber das brauche ich nicht mehr, Leute. Ihr habt viel Kinder. Ich muss aufhören. Also ich hab zu viel Fruchtbarkeit. Dafür sind Zink und Selen wichtig, die in AG1 enthalten sind. Also, was kommt, erzähl, was ist aber noch wichtig, wenn der Testosteronspiegel unterstützt wird, Patrick?
So, AG1 ist auch eine Unterstützung für euren Stoffwechsel. Mm. Man kann ihn sich wie eine rund um die Uhr arbeitende Fabrik im Körper vorstellen, ne, die Nahrung in Energie umwandelt, um verschiedene Körperfunktionen anzutreiben. Diese Energie, die kann ich echt gut gebrauchen.
Voll mit dem den ganzen Trips,
Moment,
die wir gerade haben.
Reisen, ja? Kinder, viel Arbeit.
Jetlag. Da braucht man echt jede Unterstützung. Also, für die Bromantiker, wie immer, ja, Leute, hört zu. Unterstützt eure Gesundheit auf drinkag1.com/bromance und sichert euch bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu.
Die wir jetzt hier natürlich am Start haben, denn wir sind gerade unterwegs.
Wir sind gerade unterwegs in den USA. Im Abo wird euch AG1 ganz entspannt monatlich Freihaus geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Für mich immer das Wichtigste, wenn wir Werbung machen, wenn es so eine Abo-Sachen sind, wenn Leute nicht glücklich sind.
Dass sie jederzeit raus können.
Das ist sehr wichtig. Also, alle Informationen wie immer in den Shownotes.
So, Herr Werner. Bengals Offensive Line gegen die Rams Defensive Line. Wahrscheinlich ein Matchup. Ich mach mal meine Notizen hier auf.
Ich habe hier ganz viele Notizen.
Pass auf, ich geb dir den ersten Stat und dann lasse ich dich loslegen. Bengals Offensive Line bisher 63 Sacks erlaubt. Okay. Und die rechte Seite ist grotesk. Viel Spaß.
Also wir müssen Die gesamte Bengals Offensive Line, ich würde nicht sagen, ist grotesk. Ich finde das immer hart. Aber ich habe hier ein paar richtig geile, ESPN hat ein paar richtig geile Statistiken hier. Sagen wir es mal so, wir fangen mit der Offensive Line an. Sie haben 55 Quarterback-Sacks zugelassen. Die drittmeisten
in der regular season.
In der Regular Season, genau. Dann in den Playoffs dürfen wir nicht vergessen, dass die in der ersten Runde 9 Sacks zugelassen haben, die Bengals. Letzte Woche war aber gar nicht schlecht. Da haben die nur ein Sack zugelassen und da haben sie die Kansas City Chiefs geschlagen. Die Bengals Offensive Line ist auch über die Saison, haben mehrere Spieler natürlich gestartet, aber das gefühlt bei jeder Offensive Line so. Ich habe das noch nie gesehen, dass jemand es geschafft hat, mit einer gesamten 5-Starting-Offensive-Line eine volle Saison durchzuspielen. Da
16
wird viel durch.
Von 16.
Jetzt natürlich dieses Jahr 17 von 17, 17, von 17, weil wir ja noch ein weiteres Spiel haben. Es ist einfach zu schwer auf dieser Offensive-Line-Position, zu viele Verletzungen. Aber was die Offensive-Line, jetzt muss man irgendwie schon wieder mit Joe Burrow, aber ich probiere jetzt trotzdem rauszunehmen. Die Offensive-Line ist eigentlich keine Super Bowl Offensive Line oder eine Offensive Line, die in einem Super Bowl stehen sollte. Da siehst du mal die Qualitäten von einem anderen Spieler, den ich gerade erwähnt habe. Aber sie werden es hart haben. Sie werden es sehr, sehr hart haben gegen diese Defensive Line von den Rams. Und ich habe hier Pass Rush Win Rates. Du hast einen Aaron Donald als allererstes. Du hast einen Aaron Donald, mehrfacher Defensive Player of the Year, als Defensive Tackle drin. Der hat über 100 Pressure in der Saison gehabt. Nur einer hatte mehr, Max Crosby. Und ich sage es immer wieder, für mich sind TJ Watt, Max Crosby, die ganzen Edge Rusher, sind echt alles richtig geile Spieler. Aber was Aaron Donald schafft in der Mitte des Feldes, so eigentlich direkt diese gleichen Statistiken abzuliefern, ist für mich absurd. Es ist für mich absurd, weil in der Mitte ist es schwerer, ein Pass-Rush zu generieren, weil du erstens nie weißt, kriege ich ein Double-Team, blockt der rechte Guard, der Center, der linke Guard. Da sind so viele Faktoren auf der Edge, wie man das sagt, also Defensive End, bist du meistens in einem One-on-One-Duell gegen den Tackle. Als Defensive Tackle hast du nicht diesen Luxus. Und deswegen ist es für mich absolut und erst ohne Scheiß einer meiner Lieblingsspieler, wenn ich Football gucke, wie er konstant es schafft, Druck zu generieren. Und wir haben ja gesagt, über die Pressure, über 100 Pressure, das sind Quarterback-Sacks, Quarterback-Hits, Quarterback-Takedowns. Es ist, was ist bei dir irgendwas angegangen?
Ja,
Schon wieder.
Ich disconnecte mich.
Pass auf, Patrick, du hast bestimmt auch die Statistik. Highest Pass Rush Win Rate as a Defensive Tackle. Rat mal, wer es ist. Aaron Donald. 26%. Achso, hört man mich immer noch im Mikrofon? Dann muss ich ganz kurz leise sein. Sonst ruinieren wir den Podcast hier.
Aber jetzt nicht mehr.
Es ist okay, wir sind wieder okay.
Ich weiß nicht, warum der sich immer disconnectet. Ich verstehe das nicht. Der ist voll bis oben hin.
Der ist voll bis oben hin. Aaron Donald, seine Pass Rush Win Rate ist 26%. Das heißt, Leute, liebe Bromantiker, wenn ich 50 Passing Downs habe in einem Spiel rein, theoretisch, jetzt nur beim Spiel, aber das ist ja basierend auf die ganze Saison, die ganze Regular Season. Er gewinnt 26% seiner Pass Rush Battles. Das ist eine Menge.
Das war wieder Björn Werner. Wenn du 50 Pass Rush in
ja, ich wollte nicht den Zingel geben. 25%. Nein, pass auf.
Du musst von sagen, 12,5.
Ja, warte, nee, ich weiß, ich hab mich wieder selber abgelenkt dann. Wenn du 100 Pass Rushes hast, gewinnt der 26. Das meintest du, das hast du gelacht. Aber ich möchte einfach nur sagen, einfach ein Viertel seiner Pass Rush Versuche generiert er. Naja, du kannst nicht davon ausgehen, dass der Pass Rush auch ein Pressure ist. Deswegen, bin ich schon wieder, Patrick. Was machst du?
Ja, was soll ich denn machen? Meine AirPods sagen heute, Izume, du kannst ja mal ein Aber jetzt bist du, glaube ich, wieder auf meinem Ohr. Sag mal was.
Ja, hallo.
Ja, du bist auf meinem Ohr. Pass auf, ich habe jetzt mal den linken AirPod reingepackt.
Okay.
Ich glaube, mein AirPod macht das mit Absicht, damit du aufhörst zu reden.
Das kann auch sein. Was ich sagen wollte, Aaron Donald ist eine Maschine. Er ist der beste Pass-Rusher. Meiner Meinung nach in der NFL, egal auf welcher Position, da sind natürlich sehr, sehr gute. Er hat noch einen Von Miller.
Besser als TJ Watt?
Pass auf, wenn ich...
Oh, guck
wenn
mal, oh,
ein,
oh, das hätte dir das Gesicht gesehen.
Ich habe es ja gerade erklärt. Wenn du dir einen Spieler aussuchen dürftest, Aaron Donald oder TJ Watt, bin ich ganz ehrlich, nehme ich Aaron Donald in meiner Defense.
Okay.
Es ist nicht, dass Aaron Donald schlecht ist, er ist auch sehr, sehr gut. Aber ich muss einen wählen, dann wähle ich Aaron Donald. Aber du hast ja nicht nur Aaron Donald in dieser Defensive Line von den Rams, wo die Bengals...
Wie ich normalerweise heute. Du Was redest über du? Aaron Donald, dann sagst du, ist ja nicht, dass Aaron Donald schlecht ist, du meinst TJ Watt.
Ja,
ist ja nicht, dass Aaron Donald schlecht ist, aber ich nehme Aaron Donald.
Du hörst nicht zu,
oh,
mein Lieber.
Oh, ja, genau.
Wir haben noch Von Miller, lass mich nochmal ganz kurz reingehen. In
ja,
eine,
mach du.
Ein Zucker-Speed-Rusher in Von Miller, der getradet wurde von den Broncos, nachdem er sich seine Knöchelverletzung zugezogen hat in der Mitte des Jahres. Es geht steil. Was für ein geiler Trade von den Rams. Von Miller hat in der Regular Season ja nochmal 4,5 Sacks im Schluss in den letzten 4 Spielen. In den Playoffs ist er heiß. Er setzt den generischen Quarterback unter Druck. Du hast Leonard Floyd auf der anderen Seite. Es ist unfassbar, was die Rams für einen Druck generieren können gegen diese Bengals Offensive Line. Und ich weiß, wenn wir jetzt... Ich muss aufhören, damit du noch was dazu sagen kannst. Aber ich könnte über
ja, Pass Rush ja gefühlt
den ganzen Tag sagen. Ich nehme all day diese Defensive Line von den Rams über die Cincinnati Bengals Offensive Line. Und sie werden es schwer haben. Ich denke, dass in diesem Super Bowl es kann nur funktionieren, dass Joe Burrow seine Magie macht da hinten, damit er den ausweicht und wieder seine crazy Passes anbekommt. Aber es wird schwer. Es wird schwer für die Cincinnati Bengals Offensive Line. Du kannst mir jetzt, ey, das wird hart. Also ich nehme diesen Matchup zu 100% die D-Line.
Okay. Ich kann da nicht viel zufügen, außer dass sie haben ja teilweise auf der rechten Seite rotiert, ne? Mit Jackson Carmen, dem Rookie und Adeniji. Diese Offensive Line hat 101, wenn die Defensive Line. Und die spielen ja eine Drei-Mann-Front bei den... Okay, erzähl mal.
Die Team-Pass-Rush-Win-Rate, also von dem gesamten Team, Los Angeles Nummer 1, 53% gewinnen sie ihre Pass-Rushes.
Jeder zweite gewinnen sie. So, und das ist das, was ich meine. Kombiniert mit dem Scheme, wenn sie Bare-Front spielen und wirklich jeden Lineman covern, dann hast du ein Problem, weil du weißt, jeden zweiten und wahrscheinlich gegen die Bengals, 8 von 10, wird jemand geschlagen werden. So, und besonders die rechte Seite, Denegy, und ich muss ihn wieder raussingen, Isaiah Prince. Boah, die haben so gestruggelt. Auch wieder in dem Conference Championship Game. Aber da hatten sie einen guten Plan und sind den Ball auch ein bisschen gelaufen, was sie gerettet hat. Den Ball gegen zu laufen, ist die Flucht nach vorne. Hier ist das Problem. Und ein weiterer Punkt für mich, den du noch nicht erwähnt hast, warum auch ich sage, Vorteil liegt natürlich bei den Rams. Die Rams, neben den ganzen Sacks, haben sie das 49ers Running Game, ne? Das haben sie gestopft im letzten Spiel. Falls das keinem aufgefallen ist, hatten die 49ers 20 Rushes für 50 Yards, 2,5 Yard pro Rush.
Da liegt ja auch noch eine Statistik. Team Runstop Winrate, wer ist Nummer 1? Die Los Angeles Rams mit 35%. Auch da sind die Nummer 1.
Siehst du, deshalb sag auch ich natürlich Vorteil Rams, ganz klar.
Dann fang doch jetzt mal an. Dann fang du doch mal an bei den anderen.
Ja, jetzt müssen wir natürlich die Rams Offensive Line gegen die Bengals Defensive Line vergleichen. So, die Rams Offensive Line hat 31 Sacks in der Regular Season erlaubt. Andrew Whitworth, ich glaube PFF, hat ein Ranking von 81 oder so, spielt eine gute Saison, aber zum Ende hin sieht man auch, dass er, wenn er Aua hat, nicht mehr der gleiche ist. Wie alt ist er, 40?
Der ist 39, ich glaube 39 ist er. Gegen den habe ich noch gespielt, wo er bei den Bengals war.
Ist er 40? Nein, der ist 39. Ich dachte, jetzt kommt, der ist 45, der ist 39. Also er ist fast 40. Und das sieht man auch. Das Interessante ist, dass Joseph Noteboom kommt rein und spielt. Denk mal bitte an das Spiel gegen die Bucks. Noteboom, David Edwards, Brian Allen, Justin Austin, Corbett, Rob Havenstein gegen diese erstklassige Defensive Front von den Bucks. Die konnten keinen Druck generieren. Erinnerst du dich in diesem Spiel, wo du gesagt hast, was ist denn bitte da los? Im Pass Protection ist diese Offensive Line richtig knusprig. Deshalb sind sie auch die Nummer 5 im Passing Game, wenn mich nicht alles täuscht. Natürlich haben sie gegen die 49ers 2 Sacks weggegeben und auch ein bisschen gestruggelt. Aber das ist auch eine verdammt gute Defensive Line, die auf der anderen Seite mit Nick Bosa und Armstead steht. Wenn ich dazu jetzt die Defensive Line der Bengals nehme, Sam Hubbard, DJ Reader und BJ Hill, gegen den Lauf, holy Jesus, ey. DJ Reader ist ein verdammtes Beast. Und dann hast du Trey Hendrickson. Das ist eine sehr, sehr gute Front, ne? Also 42 Sacks als Gruppe, 14 davon hatte Hendrickson, 7,5 Sam Hubbard. Wer ihnen fehlt, ist Larry Ogunjobi mit 7 Sacks, der so der Interior Pass Rusher ist. Der ist jetzt kein Aaron Donald, aber 7 Sacks von einem Tackle ist schon verdammt, verdammt wichtig. So, diese Front ist gut und tough gegen den Lauf, auch wenn sie gegen Kansas City ein bisschen gestruggelt hat. Aber ich glaube halt, dass sie gegen und ich bin gespannt auf deine Einschätzung zu dieser Defensive Line. Ich habe eher das Gefühl, sie ist eine Motor-Pass-Rush-Defensive Line und eher ein Coverage-Sack-Team. Das heißt, es ist jetzt nicht individuelle Klasse, sondern Effort, Motor, wie sie ihre Sacks generieren. Und dann natürlich die Coverage hinten, die es ihnen erlaubt, länger den Quarterback zu jagen. So, das ist jetzt nicht so, dass sie einen Aaron Donald haben, Leonard Floyd, Von Miller, einfach richtige Finesse-Pass-Rusher, die einfach ihre Magic sozusagen flashen, sondern da geht es mehr über Modal, Scheme und Coverage. Also auch hier bei mir haben die Rams einen Vorteil mit ihrer Offensive Line über diese Defensive Line.
Und du hast es gesagt, dass sie haben die Nummer 5 Passing Offense in der NFL, die Rams. Und das ist natürlich auch, weil sie eine starke Offensive Line haben. Highest Pass Block Win Rate as a Tackle. Nummer 3, Andrew Whitworth. Mit 94% seiner Pass Rush Battle gewinnt er. 94%! Rat mal, wer Nummer 5 ist. Der rechte Tackle, Rob Havenstein. Stein. 93%. Heißt,
ja, das ist krass.
Wenn wir für alle Neulinge da draußen, die noch nicht so tief im Football sind, wenn du dir eine Offensive Line aufbaust als General Manager, genauso wie bei mir zum Beispiel, wenn wir eine Offensive Line aufbauen möchten bei der Thunder, da willst du eigentlich du fängst immer außen an, bei den Tacklen. Du brauchst athletische oder gute Tackle, das sind deine besten Passblocker, damit du diese, wie ich das gerade gesagt habe, deine 1-zu-1-Battle gewinnen kannst oder dein Quarterback beschützen kannst von deren besten Passrusher, weil normalerweise sind die Defensive Ends die besten Passrusher. Jetzt haben wir natürlich Aaron Donald bei den Rams, wo ich ganz jetzt sage, der ist für mich der Beste, aber das ist eine Ausnahme. Normalerweise hast du draußen on the edge, bei der bei den Tacklen, diese 1-zu-1-Duelle. Und wenn du jetzt zwei Tackle hast, die so abliefern, dann muss man eigentlich schon sagen, ist es schwer für jede Defensive Line auf der anderen Seite, denen den Punkt zu geben in so einem direkten Vergleich. Du hast vollkommen recht, ich bin bei dir. Sam Hubbard und Trey Hendrickson, Respekt, was dieser Junge abliefert. Holy shit, was er bei den Saints gemacht hat und jetzt bei den Bengals. Aber ich gebe dir recht, beide von denen
sind
Power Rusher. Sie sind Power Rusher, sie sind keine Finesse Speed. Also, die sind, Motor muss man auch nochmal erklären, für die Leute, die es nicht wissen. Das ist einfach vom Start of the Whistle, also vom Anpfiff des Spielzuges bis zum Ende, sind die einfach 100% Vollgas. Und sie machen das gefühlt über das ganze Spiel lang. Und das ist natürlich auch schwer für jeden Offensive Lineman. Du musst jeden Snap musst du Vollgas geben gegen so eine Defensive Line. Aber jetzt, wenn ich diese Offensive Line dagegen stelle, du hast Andrew Whitworth und Rob Havenstein, der die beiden Tackles gegen deren beiden besten Pass-Rusher in Trey Hendrickson und Sam Hubbard. Das ist eine schwere Battle für die Bengals Defensive Line, da Druck zu generieren. Sie müssen mit ein paar anderen Wegen kommen. Also blitzen.
Und deshalb sage ich ja, dass Larry Ogunjobi, der Interior Pass Rusher, der ist ja auf der Injured Reserve Liste. Der wird den werden sie schmerzlich vermissen.
Auf jeden Fall. BJ Hill, gar nicht so schlecht, also auch gar nicht so schlecht, ne? 5,5 Sacks in der Mitte der Defensive Tackle von den Bengals. Aber.
Und eine Interception.
Aber ich kann es euch, pass auf, ich gebe auch den Punkt der Rams Offensive Line, aber ich sage euch eins, wenn die Bengals es schaffen, Druck zu generieren mit den 4 Down Defensive Linemen, dann wird es sehr, sehr schwer für die Rams Offense. Also dann kann ich hundertprozentig sehen, dass die Bengals dieses Spiel gewinnen, wenn die dieses individuelle Matchup zwischen Offensive Line und Defensive Line verlieren. Und machen das deren Offense, also
ja,
der Bengals Offense.
Aber wir haben ja gerade gesagt, da steht jetzt schon 2-0 sozusagen.
Genau, aber sagt ja noch nichts. Aber beide Seiten geil, aber die Rams ein bisschen geiler sozusagen in diesem direkten Vergleich.
Pass auf, dann lass uns jetzt zu Bengals Linebacker gegen die Rams Running Back kommen. Na, da haben wir auf der einen Seite Bengals, also Linebacker-Duo, und in der NFL sind es echt, auf der Linebacker-Position sind es Duos.
Ja.
Es sind keine 3 Linebacker mehr, weil du spielst so viel Sub-Defense, also Nickel mit einem 5. Defensive Back. Da hast du Logan Wilson, Jermaine Pratt gegen Sony Michel und Cam Akers. So, Herr Werner, hit it.
Also bleiben wir bei den Rams Running Backs. Wir haben Cam Akers, der vor ein paar Wochen zurückgekommen ist von der Achillessehne. Erstmal Respekt wieder dafür. Unfassbar, was er danach zeigt. Ich hätte nicht gedacht, dass man so schnell von einem Achillessehnenriss zurückkommen kann. Er sieht aber aus, als hätte er den nie gehabt. Der läuft sehr physisch, sehr stark. Du hast Sony Michel, der Leading Rusher ist mit 800 ein paar zerquetschten Yards. Sind die Rams eine high-powered Rushing-Offense? Nein. Sie fokussieren sich auf deren Passing-Game, das ist deren Expertise, aber sie können auch den Ball laufen und sie sind aber nicht jetzt das stärkste Laufteam, aber sie können es machen. Auf der anderen Seite die Bengals Linebacker. So, Logan Wilson hat für mich gefühlt ein Breakout-Jahr. Ich weiß nicht, was du dazu sagst. Logan Wilson performt, kommt, glaube ich, aus Wyoming, ist sogar ein, ich weiß gar nicht, Mark Nesotsch hat immer gesagt, ich glaube, er ist ein Ex-Teamkollege von denen gewesen oder, keine Ahnung, vielleicht repräsentiert er ihn auch nur und rappt ihn die ganze Zeit, weil sie bei dem gleichen College waren. Du hast Jermaine Pratt, Clay Johnson, Marcus Bailey. Ja. Das ist eine harte Nuss, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Logan Wilson ist für mich ganz klar natürlich der Top-Linebacker bei den Bengals, der auch viele Interceptions hat, was wir jetzt aber nicht drüber sprechen. Wir sprechen ja eigentlich gefühlt über das eher so, ne, Laufgame. Oder
Insgesamt, weil du
wir packen alles mit rein. Cam Akers und Sony Michel im Passing Game. Cam Akers ist also mehr der Guy. Erst wieso, der wird jetzt mehr gefeatured, seit er wieder am Start ist. Logan Wilson, oh, ey. Ich bin ganz ehrlich. Für mich wäre es eigentlich ein Unentschieden, aber wir müssen jetzt jemandem den Punkt geben.
Ja, bevor du sagst, wenn du Unentschieden
sagst. Na, okay, ich überleg nochmal. Sag mal, was du da sagst. Ich muss mal kurz überlegen.
So, pass auf. Du hast gerade über Logan Wilson und Jermaine Pratt. Für mich sind sie ein gutes Tandem. Nicht Elite, aber ein gutes Linebacker-Tandem. Pratt ist der, der die Key Interception in dem Spiel gegen die Raiders übrigens hatte. Ne? Sehr smarte Linebacker, auch in Coverage, sind für mich eher C-Gap-to-C-Gap-Defender. Ne? Also die, das sind jetzt nicht die Ultra-Athleten, die in Space rennen und alles wegcovern. So. Aber die sind sehr, sehr gute Run-Defender, weil du kannst nicht die Nummer 5 gegen den Lauf sein, wenn du eine 4-Mann-Front spielst und schlechte und nur gute D-Line reicht nicht. Du brauchst Linebacker, die smart sind, die ihre Run-Fits wissen und du brauchst natürlich auch Safety-Run-Support und von deinem Nickel. Aber das ist ein gutes Duo. Auf der anderen Seite gucke ich mir Sony Michel, du hast es gesagt, ist der Leading Rusher mit 8,45, hat auch 29 Receptions. So, und Cam Akers ist jetzt aber der Mann, der übernommen hat. So, hier ist das Problem mit Cam Akers. In dem Spiel gegen Arizona, 17 für 55, 3,2 Yards. Dann gegen die Tampa Bay Buccaneers, 24 für 48 Yards. Harte Run-Defense, ich weiß, 2 Yards pro Carries und dann noch 2 gefumbled. So, jetzt gegen die San Francisco 49ers, 13 für 48, 3,69. Das heißt, er reißt die Wurst jetzt nicht vom Teller. Und im Passing-Game ist eher Sony Michel der Mann. Das heißt, als Duo, für mich ist es überhaupt gar keine Frage, dass das Duo von den Bengals für mich hier sozusagen das stärkere Duo ist. Also ich sehe den Vorteil auf jeden Fall bei Logan Wilson und Jermaine Pratt. Kommen wir jetzt zu dem anderen. Oder willst du da noch, hast du dich entschieden?
Ja, ich gehe mit dir.
So, pass auf der anderen Seite, Rams Linebacker.
Aber warte, bei mir ist es nicht so ganz klar wie bei dir. Du sagst absolut, ich weiß es noch nicht, weil wenn wir das direkt oder gegen die Running Backs, ja, aber die beiden, Logan Wilson, auch wenn er viel Interception hat, die gesamte Pass-Defense bei den Bengals ist ja so ein bisschen so die Schwachstelle und da zählen auch die Linebacker mit rein.
Kommen wir auch noch
mal. Aber deswegen.
So, pass auf, andere Seite, Linebacker der Rams gegen die Bengals Running Backs. Troy Reader und Ernest Jones ist der Rookie. Das ist so das Tandem bei dem. Ernest Jones ist good in space. Hat irgendwie 7 Starts, hat nicht die gesamte Saison durchgestartet. 61 Tackles, 2 Interceptions. Reader ist die Nummer 4 im Team in Tackles mit 91 Tackles, 2 Sacks, 2 Interceptions. Ist jetzt nicht so, du siehst schon daran, dass du einen Rookie hast, der die Hälfte der Spiele startet. Das ist jetzt kein Duo, was Set ist, wo du weißt, ey, das sind meine beiden Linebacker, das sind meine beiden Studs, die in der Mitte das Ding machen. Ist nicht. Ja, sie sind okay, aber die beiden leben von der Front, die vor ihnen steht. Weil ich habe jetzt zum Beispiel in die D-Line habe ich die beiden Outside Linebacker in der 3-4 als zur D-Line gezählt. Weil sie Pass-Rusher sind. Ne? Das heißt, die beiden Stack-Linebacker, besonders auch wenn sie zur Sub- oder Nickel-Defense gehen, sind halt Reader und Ernest Jones. Und die sind okay, aber auch nicht besonders. Wenn ich das vergleiche mit Joe Mixon und P. Ryan, Mixon ist einer der Top Running Backs in der NFL. Über 1200 Yards und 42 Receptions. Der hat 1500 Yards plus Scrimmage. P. Ryan als Third Down Back auch 29 Receptions. Und dieser Screen im Conference Final, der wichtig war, weil das der Kickstart war für diese Aufholjagd, die sind echt ein gutes Duo. Mit der Hauptlast natürlich auf Joe Mixon. Aber für mich ist das auch keine Frage. Auch dieser Vorteil liegt für mich bei den Bengals, weil das eine Duo ist okay, aber noch nicht solidified, wie man so schön sagt. Und dann hast du wirklich einen Top-Running-Back mit einem guten Third-Down-Back, das echt ein gutes Duo ist. Da würde ich sagen, ich gehe auf jeden Fall auch mit den Bengals.
Ja, da musst du mit Joe Mixon gehen. Was Joe Mixon abgeliefert hat, der hat sein bestes Jahr und er war davor schon ein Pro-Bowler. Aber was er dieses Jahr gezeigt hat, hat er nochmal einen raufgelegt. Und ja, Joe Burrow und Jamar Chase kriegen gefühlt die ganze Liebe. Aber Joe Mixon war sehr, sehr wichtig für diese Offense. Sehr, sehr wichtig. Und die haben da echt ein paar Monster in der Offense von den Bengals. Muss ich auch ganz klar gehen mit der Running Back Position von den Bengals mit Joe Mixon. Geht gar nicht anders. Pass auf. Bengals?
Was wolltest du noch sagen zu den Bengals?
Na, ich wäre jetzt zur nächsten Position gegangen, zum nächsten Matchup. Oh, weil die ist auch eigentlich easy. Die ist eigentlich auch easy auf beiden Seiten. Aber
warte. Die Bengals Receiver und Titans gegen die Rams Defensive Back.
Du hast auf der Bengals Seite wahrscheinlich das beste Trio. Receiving Trio in der NFL. Jamar Chase, T. Higgins und Boyd.
Wenn du den Titan rauslässt, ja.
Ja, man braucht gar nicht den Titan mit reinpacken. Und Uzomah hat sich ja das Kreuzband gerissen. Also Uzomah. Der ist ja verletzt. Uzomah.
Das Kreuzband raus.
Ja, deswegen lasse ich einfach mal jetzt generell die Teile. Die brauchen gar nicht die Teile-Position, weil sie haben, nochmal, Jamar Chase, Tyler Boyd und T. Higgins. Und im Passing-Spiel hast du ja auch noch die ganzen, Joe Mixon, der ist auch sehr involviert mit seinen Screens, aber das sehen wir jetzt gar nicht mit. Das gegen jede Defensive Back-Unit da draußen in der NFL ist schon schwer eigentlich gegen sie zu tippen. Du kannst egal wen dort hinpacken, probier diese drei das ganze Spiel lang zu covern. Ich weiß nicht, ob das wird. Bei den Rams haben wir das Defensive Backfield. Wir haben alle Jalen Ramsey, wir kennen alle Jalen Ramsey. Wir haben Eric Weddle, der reingekommen ist, letzte Woche Leading Tackler war bei den Rams.
9 Tackles.
Der hat einfach eiskalt gesagt, ja, ich spiele jetzt noch den Super Bowl, dann gehe ich wieder zurück zu den Dingen, was ich gemacht habe in der Rente, was auch immer es ist, in seinen Hobbys. Du hast Strong Safety, Nick Scott, Dante, Dian. Meine Augen werden auch immer schlechter, ey. Ich muss mal ein bisschen ranzoomen hier. Ich weiß nicht.
Soll ich mal reingrätschen?
Ich sage eine Sache. Du hast einen Lockdown-Cornerback, ja. Der wird aber trotzdem es schwer haben, Jamar Chase one-on-one das ganze Spiel lang rauszunehmen. Weil
war ja auch schwer gegen Mike Evans, ne?
Genau. Und er ist so abhängig. Und was Jamar Chase hat, ist Big Play Ability. Jedes Mal kann er sozusagen an dir vorbeirennen, wenn du nicht aufpasst. Und Jalen Ramseys bester Freund in diesem Spiel wird der Pass Rush sein. Wenn dieser Pass Rush nicht konstant hinten Joe Burrow unter Druck setzen kann, sehe ich, dass auch Jalen Ramsey das Matchup verlieren kann im 1-zu-1-Duell mit Jamar Chase.
Gehe ich mit.
Also, dann lasse ich dich darüber reden. Ganz klar, die Bengals Receiving Core, ganz klar.
Ganz klar, okay, gut, pass auf. Du hast viel gesagt über die Bengals, Nummer 7 in Points, Nummer 7 in Receiving Yards, Chase. Sollte eigentlich Offensive Rookie of the Year werden. 81 für 1455, 18 Yard Average. So, hier ist, wo es knusprig wird. Der Nummer 2 Receiver, auch ein 1000 Yard Receiver. Nummer 3 Receiver, Tyler Boyd, auch 828 Yard. Die sind echt explosiv. So, pass auf, was das so schwer macht, ist, wenn Jamar Chase mal einen ruhigen Tag hat, so wie zum Beispiel gegen Kansas City, davor die beiden Playoff-Spiele hatte jeweils über 100 Yards. So, jetzt hat er mal ein ruhiges Spiel, denkst, ja, hast ihn rausgenommen, dreht T. Higgins durch, 6 für 103. Und gegen Kansas City übrigens auch mal so under the radar, 7 für 96. Uzomah hat, der ist gar nicht so unwichtig, der hatte 6 für 64 und 7 für 71 gegen Tennessee und hat sich das Kreuzband gerissen. So, auf der anderen Seite, du hast über Ramsey gesprochen. Okay, sie sind Nummer 22 in Yards allowed, aber Nummer 2, glaube ich, in Touchdowns allowed. Das ist auch interessant. Die geben dir viel Yards, aber nicht viel Touchdowns. Und sind Nummer 3 in Interceptions.
Zwei Passing-Touchdowns haben sie nur erlaubt, die Rams.
So, pass auf. Und das ist das, was interessant ist, weil es ist bend but don't break.
Sorry, die sind Nummer 2, die haben 17, die haben 17 zugelassen, aber sie sind Nummer 2. Gerankte Pass-Defense. Pass-Touchdowns.
So, pass auf. Hier ist das, wo ich dieses Backfield, muss ich, glaube ich, noch mal ein bisschen erklären, weil das ist natürlich meine Baustelle. Taylor Rapp hatte eine Gehirnerschütterung und, glaube ich, sollte wieder zurück sein, ne? Der Safety, der ein gutes Jahr gespielt hat, 4 Interceptions. Jordan Fuller ist der Top-Dog da hinten als Safety, führt diese Unit an mit 113 Tackles. Nick Scott hatte die Interception gegen Brady, fast noch eine zweite, ist aber eigentlich shaky, wenn es da hinten um Coverage geht. Eric Weddle, hast gesagt, out of retirement, leading Tackler, holy shit. Jetzt ist aber Rapp wieder da, Fuller ist wieder da. Bin gespannt, welchen...
Eric Weddle wird spielen. Ich sag dir eins.
Aber in welcher Kapazität er spielt.
Ja.
So, pass auf. Das Deontay Dion hat okay als Nickel gespielt, aber Weak Link ist tatsächlich Darius Williams. So, das heißt, für mich ist interessant, wer Ramsey muss gegen Jamar Chase spielen. Aber was ist mit T. Higgins? Da sehe ich nämlich, weil... Darius Williams ist der Outside Corner, der wird gegen Higgins spielen. Und ich glaube, das wird, Und dann hast du halt noch den Nickel, Deontay Dion, gegen Tyler Boyd. Das ist das, was mir Sorgen macht. Das heißt, sie werden eine Menge Safety-Hilfe brauchen, was bedeutet, sie müssen eigentlich mit einer leichten Box das Run-Game stoppen. Das ist der Schlüssel übrigens zum Erfolg für die Bengals Offense, der Schlüssel zum Erfolg für die Rams, weil sie müssen mit einer leichten Box das Laufspiel stoppen, dritten und lang zwingen, um dann Pass Rush zu bringen. Ich sage, der Vorteil für die Bengals ist aber nur wirklich knapp, und zwar, weil sie upfront so gut ist, dass sie es sich leisten können, viel too high spielen zu können. Und dann auch, sie werden Tyler Boyd oder T. Higgins, sie müssen gucken, wen sie doublen. Weil Jalen Ramsey willst du nicht ganz allein lassen, aber der wird sagen, Digga, lass mich mal ruhig allein. Ja, da musst du aber T. Higgins ab und zu mal doppeln oder du musst Tyler Boyd doppeln. So, das wird interessantes zu sehen, was da passiert. Ich sag, der Vorteil ist bei den Bengals, aber wirklich nur knapp.
Aber du kalkulierst aber jetzt gefühlt das Scheme und den Pass Rush mit ein, hast du gerade gesagt, oder?
Ja, der Pass-Rush wird den ja einen bestimmten Scheme erlauben, aber nichtsdestotrotz, ich sag, der Vorteil ist nur knapp da bei den Bengals.
Bei mir ist
weil
ganz
die Safeties,
klar.
Weil die Safeties da hinten mit Rapp und Fuller, die sind gar nicht so schlecht.
Wir haben jetzt
Nick Scott gesehen.
Jetzt könnt ihr mal auch hier zwischen Patrick, ehemaliger Defensive Back, und ich bin Pass-Rusher gewesen. Meine Meinung ist, dass ein guter Pass-Rush kann das Defensive Backfield besser aussehen lassen, als sie eigentlich sind.
Ja, aber andersrum, ein gutes Backfield, siehe Bengals, lässt auch die Front gut aussehen. Weil Sam Hubbard, Larry Ogunjobi und auch Trey Hendrickson profitiert von der Coverage. Denk mal bitte daran, wie die Bengals wieder ins Spiel zurückgekommen sind gegen Kansas City. Wie lange musste Pat Mahomes den Ball halten? Bis er dann gesackt wurde.
Ich meine aber jetzt, wir können ja nicht nur ein Spiel in unsere Analyse reinnehmen.
Nein,
aber
nichts.
Du kriegst keine 14,5 Sacks als Trey Hendrickson nur von Coverage Sacks. Natürlich, ich sag dir nicht, dass die schlecht sind, aber einfach nur mal generell, es hilft dir natürlich, aber es ist immer, wenn du eine Defense aufbaust, suchst du dir eher du nimmst erst einen Pass-Rusher. Du nimmst erst den Top-Dog-Pass-Rusher.
Du nimmst zwei Sachen. Du brauchst einen Pass-Rusher und einen Corner.
Genau, aber zuerst nimmst du den Pass-Rusher.
Kommt doch an, wer hier besser ist. Wen du kriegst.
Ich sag jetzt, alle Spieler sind verfügbar. Würdest du zuerst den besten Cornerback der NFL nehmen oder den besten Pass-Rusher der NFL?
Ich würde... Ja, wenn alle zur Verfügung sind?
Alle sind zur Verfügung.
Also nehme ich den besten Highest Impact Player. So, dann würde ich wahrscheinlich auch einen Aaron Donald nehmen. So, und der ist gar kein Pass Rusher, der ist ein Defensive Tackle. Weil der schlägst du mehrere Fliegen mit einer Klappe.
Ja, aber ja.
Und dann nach Aaron Donald würde ich einen Corner nehmen. Nach würde ich einen Corner nehmen und dann würde ich noch einen Pass Rusher nehmen.
Ja. Also von der Aaron Positionsgruppe.
Donald, Corner, Defensive End nehmen.
Genau. Aber Positionsgruppe meine ich einfach nur, es ist, ich sag dir eins, wenn du konstanten Druck aufbauen kannst, gewinnst du Spiele. Wenn es andersrum ist, dass du geile Defensive Back hast, weil auch die geilsten Defensive Backs können nichts machen, wenn du keinen Druck generierst. Und wie fühlt es sich an, wenn ein Receiver, der athletisch ist, 7 Sekunden da von dir wegläuft?
Ich kenne das. So. Du siehst 5 Sekunden geil aus und in der 6. oder 7. Genau. Fängt er dann den Ball
halt schwer.
Und
sagt, ich
Zoome, was machst du? Wenn kein Pass Rush da ist, bist du irgendwann gebimst.
Ich weiß noch, das war immer das Erste. Oh Gott, das war das Erste. Das ist immer der Beef, wenn du Spiele verlierst und schlecht aussiehst mit der Defense. Die Line dreht sich um, dann könnt ihr mal covern und die Defensive Backs, dann könnt ihr mal pass rushen. Ey, das ist, ey, wie oft hatte ich schon diese Diskussion, dass dann so intern in der Defense einfach Beef kreiert und dann, ey, Players-Only-Meeting, komm.
Oh, shit. Aber dann lass uns doch jetzt mal zu Rams, Receiver und Titans gegen die Bengals Defensive Backs kommen. Die machen wir noch zu Ende, dann atmen wir einmal kurz durch, weil da, wir dürfen jetzt hier nicht, das müssen wir noch zu Ende machen.
Erzähl, Rams, Receiver, Titan-Gruppe, die auch sehr knusprig
Boah,
ist.
Boah, bitte.
Also Cooper wir haben Cup, echt geile,
Crown, OBJ
geile Weapons, ey.
Für Woods reingekommen, 2. Frühling, Van Jefferson. Ich habe das Gefühl, diese Gruppe ist sehr ähnlich zu der Gruppe bei den Bengals, weil auch Van Jefferson hat ähnliche Nummern wie Tyler Boyd. OBJ ist spät reingekommen, aber ist so der T. Higgins. Und Cooper Kupp ist der Jamar Chase. So Tyler Higbee, auch ähnliche Zahlen wie Usama. Problem ist, Usama ist nicht da. Tyler Higbee wird wohl spielen.
Das Problem ist auch, wie gesund wird Tyler Higbee sein? Er hatte sich ja auch verletzt letzte Woche.
Ja, genau. Aber es ist ähnlich. So, eigentlich der Unterschied ist jetzt, man muss sich angucken, was ist mit dem Backfield der Bengals los? So. Ich habe mir geschrieben, ich habe eine Notiz gemacht. Likeable Group, Chidobe Awuzie, kriegt viel zu wenig Credit. Der Corner,
nice.
Der in Free Agency gekommen ist. Viel zu wenig
nice.
Credit. Mike Hilton, der Nickel Corner, verdammtes Beast auf Nickel. Ein Beast als Coverage-Player, ey, bitte, als Blitzer, als Tackler, der Typ ist ein Beast. Jesse Bates und Vaughn Bell, geiles Safety-Tandem. Geiles Safety-Tandem. Und die sind die, die es erlauben, dass da vorne die dicken Jungs ihre Sacks machen. Und ich glaube, das hätte dieses Backfield einen besseren Pass-Rush. Holy Macaroni.
Bessere Pass Rush? Der Pass Rush ist doch nice, aber von den Bengals. Du redest so, als hätten die einen schlechten Pass Rush.
Nein,
Sam Hubbard hat 7,5 Sacks.
Ja. Die haben einen Double-Digit-Sacker. 7,5 und 14.
Warte. Also du sagst, es ist zu wenig. Du musst 2 Double-Digit-Sackers haben.
Nein, aber ich vergleiche das jetzt mit den Rams. Die haben Aaron Donald. Shit.
Ja,
die haben Vaughn Miller, der jetzt wieder heiß ist. Shit.
Ja, aber,
die haben
ja,
Leonard Floyd.
Halt,
oh,
wer hat so eine
shit.
D-Line? Wer hat so eine D-Line? Keiner außer
Keiner,
Rams.
aber das ist die D-Line, das ist das Team, was sie sozusagen gegenüber haben. Pack die D-Line mit dem Defensive Backfield von den Bengals zusammen. Holy Macaroni.
Ja, ja.
So, pass auf. Eli Apple ist der faule Apfel. So, Trey Flowers. Wurde in Seattle, glaube ich, gecuttet, ist im Oktober zu denen gekommen. Der ist 6 Fuß 3, 1,91, irgendwie 95 Kilo, Riesen-Corner. Der wäre zum Beispiel ein Matchup für Tyler Higbee, weil der hat gegen, oh, wie heißt denn der noch schnell? Gegen Travis Kelce gespielt. Kelce hatte 10 für 95, aber der ist so einer, der gegen Tyler Higbee spielen könnte, wenn sie Dime spielen oder in irgendeiner, ja, bei Dritten und Lang. Ich mag dieses Backfield sehr, aber ich kann es gegen diese Offense nicht packen oder nicht gegen Kupp, OBJ und Jefferson und Higbee, weil sie, da kommt es wieder. Du hast ein, zwei faule Äpfel dabei und du hast einen Passwash, der es einfach dir leichter macht oder nicht leichter macht.
Du hast es gerade perfekt gesagt. Ich nehme lieber 4 Defensive Backs, also 4 Starter, wo keiner von denen ein Superstar ist, aber beide, aber alle 4 so über den Durchschnitt sind, anstatt 2 All-Star und 2 sind, wie du gerade gesagt hast, das ist ein fauler Apfel. Weil es ist so gefährlich, weil die generische Offense weiß, wer ist die, wo ist die Schwachstelle und werden die auseinandernehmen. Also ich gehe immer lieber mit einer ausgeglichenen Positionsgruppe, anstatt mit einem Star und die anderen sind richtig schlecht oder einer ist richtig schlecht. Versteht? Also ja, oder? Das, so kann ich es erklären.
Ja, weil guck mal, hier ist das, was passieren wird. Wenn Cooper Cup im Slot ist, ne, wird Mike Hilton gegen ihn spielen. Das ist ein heftiges Matchup. Ist aber ein gutes Matchup. Spielt er outside, outside wird dann wahrscheinlich Awuzie gegen OBJ spielen. So, aber dann hast du halt Van Jefferson gegen Eli Apple oder du wirst auch manchmal Eli Apple gegen OBJ haben und dann macht's Radadazong. Weg ist der Balkon.
Ich gehe ganz knapp mit den Rams. Okay, du sagst ganz knapp, ich muss, also ich bin auch bei den Rams, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich nehme das nicht nur ganz knapp, weil die sind die 26 im Pass-Defense in der NFL und ich denke nicht, dass die da muss mehr Pass-Rush kommen. Natürlich wird es immer mehr Pass-Rush, aber der Pass-Rush ist schon sehr, sehr gut von den Bengals. Pass-Rush, wir müssen den einmal droppen im Super Bowl.
Nein, die leben von der Coverage.
Nein.
Pass auf, ich sag dir, was ich in den Playoffs von dem Backfield gesehen habe.
Du gehst jetzt. Ab. Ja, natürlich, ich sag ja nicht, die haben ein richtig geiles Spiel gemacht gegen die Kansas City Chiefs. Was die in der zweiten Halbzeit mit Patrick Mahomes gemacht haben.
In den Playoffs überhaupt? In den Playoffs?
Ja, alles geil. Wir können aber jetzt nicht eine Hälfte nehmen und da sagen, okay, der Grund, warum die in den Playoffs sind, ist wegen den Defensive Backs und dieser Defense. Nein, diese Defensive Line hat das ganze Jahr lang abgeliefert. Und zum richtigen Zeitpunkt. Natürlich war dieses Defensive Backfield, da gebe ich dir ja recht, die zweite Halbzeit, die haben Patrick Mahomes, holy shit, Alter, das muss ich ganz ehrlich sagen.
So, bist du jetzt für, machen es die Rams Receiver und Tight End?
Ja, nein, lass mich doch mal, warte, nur weil ich jetzt eine andere Meinung habe, lass mich doch mal ausreden, was mit dir.
Nein, weil du holst jetzt aus, um dann zu sagen, ich gehe auch mit den Rams.
Ja, aber ich wollte, du attackierst meine Pass Rushes. Die kannst du nicht machen, ey.
Alle.
Der hat jemand 14,5 Sacks in der Regular Season, einer hat 7,5 und er sagt, der Pass-Rush ist nicht gut genug, Alter. Und der Defensive Tackle, Larry Ogunjobi, hatte auch 7,5 Sacks, hat dich verletzt. Dann hast du noch einen, der hat 5,5 Sacks. Ey, das sind eine Menge Sacks. Wie viel Pass-Rush braucht Patrick Ezuma? Noch mehr Pass-Rush. Aber ich nehme auch die Rams. Die Rams Offense Receiving.
Wusstest du, dass Jalen Ramsey wurde gefined 15.000, weil er mit den Schiedsrichtern geschimpft hat?
Nee.
Also die Bombe genommen hat, die Tiefe. Ja. Und ist questionable für den Super Bowl, aber der wird spielen. Did not practice on Friday.
Der wird spielen.
So, glaube ich auch.
So, dadurch, also, dass du jetzt den Pass Rush von den Bengals niedergemacht hast, ich musste deren Ehre hier zurückholen. Komm.
Musst du jetzt durchatmen? Oder?
Ja, müssen wir durchatmen.
So, Herr Werner, unser Kollege unseres Vertrauens ist wieder am Start. Manscaped mit dem Lawnmower 5.0 Ultra und Beard Hedger Pro Kit. So, liebe Bombardier.
Danke Manscaped an ein weiteres Paket, was wir bekommen haben. Patrick erzählt gerade, was sagt deine Frau, nachdem sie das Paket nochmal bekommen hat?
Wir haben wieder ein Paket bekommen und natürlich sagt meine Frau, sag mal, wie viele Hoden willst du dir da eigentlich mit shaven? So, wir
haben ein paar Rasierer. Manscaped gönnt. Manscaped sagt, ey, ihr habt immer alle am Start. Und pass auf, wir müssen uns keinen Scheiß ausdenken, ja? Weil, Patrick, packen wir ein bisschen unseren eigenen Touch hier mit rein in diesen Brief. Aber hier. Manscaped braucht uns eigentlich gar nicht, weil hier, liebe Romantiker, nennt sie, wie ihr wollt, Knieschläger, Golden Nuggets, Schenkelklopfer und so weiter. Aber unsere Freunde von Manscaped bezeichnen sie als The Boys.
Aber Knieschläger kannst du ja nur du als mit Schlepphosen kannst du nur du sie Knieschläger.
Also, pass auf, weiter geht's. Nicht jeder Mann hat Kinder, aber jeder Mann ist für seine beiden Jungs unterhalb der Gürtellinie verantwortlich. Wenn eure Jungs mehr Haare haben, als sie brauchen, dann hört gut zu. Jeder Mann weiß, wie beängstigend es sein kann, sich unterhalb der Taille zu rasieren. Deshalb vertrauen wir Manscaped für alle unseren sensiblen Bereiche. Wir stellen euch die Lawnmower, warte, eine Familie, warte, wir stellen euch die Lawnmower-Familie vor. Den Lawnmower 3.0 Plus, den 4.0 Pro und den 5.0 Ultra. Ja, drei Trimmer, weil, nice. Patrick, man muss sich hocharbeiten. Hier ist die Erklärung von Manscaped. Auch Jungs brauchen Liebe. Und aus diesem Grund ist jeder Trimmer mit Skin-Safe-Technologie, Leute, dass ihr euch nicht verletzt, ja, einem LED-Scheinwerfer und der einzigartige Funktion für unterschiedliche Pflegebedürfnisse ausgestattet. Pflegebedürfnisse, sorry. Natürlich sind die Babys wasserdicht, aber hier, für den Basistrim. Ich weiß nicht, ob wir zu persönlich jetzt gehen, aber mich würde interessieren, was macht Patrick eigentlich? Ist das ein Basistrim? Dann nimmt ihr den 3.0 und arbeitet euch bis zum 4.0 und 5.0 hoch, um das ultimative Pflegeerlebnis zu erhalten. Ja, und es ist ja definiert bei jeder anderen, also jede Person definiert es ja anders, ja, wie man sich die Hecke zurechtschneidet und welchen Trimmer man braucht. Deswegen
also, du redest dich um Kopf und Kreis. Also, Basistrim 3.0. Ist der Busch richtig zickig, zornig und pitzig?
Wenn du kaum durchkommst, brauchst du erstmal den 3.0, den Basistrim, ey.
So, und für dann arbeitest du dich über den 4.0 für den 3-Tage-Bart bis zum Feintuning, bis zum 5.0 hoch. Oh, meine Güte. Geil, die Trimmer werden natürlich, könnt ihr mitnehmen, Reiseetui ist dabei und sogar eine Reisesicherung, damit nicht, ganz wichtig, das Ding unterwegs im Koffer
so am Flughafen
auf dem Laufband und du komische Blicke bekommst. Also, für euch Bromantiker extra, schließt euch den 10 Millionen Männern weltweit an, die Manscaped schon vertrauen, damit eure, wie hast du sie gesagt, Knieschläger, Goldnuggets und Schenkelklopfer gut geschäft und glänzend sind. So, erhaltet jetzt 20% Rabatt und kostenlosen Versand mit dem Code BROMANCE großgeschrieben, BROMANCE auf manscaped.de. So, es geht doch nichts über einen kleinen Frühjahrsputz in der Hose. Alle Infos, wie immer, in den Shownotes. Okay. Dann haben wir jetzt noch das Kicker-Duell und das Quarterback-Duell.
Aber das ist easy. Also da muss man ja. Das ist easy. Dann nehmen wir den Rookie easy. Mit den Bengals. Da packen wir jetzt ein direktes Duell einfach hin. Auch bei den Quarterbacks. Wir machen noch die Quarterbacks. Singst du das schon wieder? Quarterbacks und Kicker, die haben wir noch. Aber
wieso Quarterbacks und Kicker? Sag doch jetzt mal kurz, lass uns mal bei den Kickern. Bei Matt Gay und Johnny Hacker bleiben.
Ja. Achso, ich dachte, wir machen jetzt sozusagen so ein Kicker-Duell. Wer ist der bessere Kicker?
Ja, nee? Wir müssen ja die Panther auch mit reinnehmen.
Okay. Aber lass doch erstmal mit Kicker und dann können wir noch die Panther nehmen.
Oder mach, nicht? Was du willst. Ist dein Leben. Ich bin hier nur Gast.
Oder packst du jetzt
genau
gesamte
wie deine,
Special
genau
Teams?
Wie deine Haare auf deinem Kopf. Die sind auch nur Gast.
Die sind Gast, oder was?
Ja. Oh, shit. Irgendwann ziehen die aus, ey.
Nie wieder. Der hier to stay. Der hier
fliegt nach Istanbul und hört ein paar türkische Einwohner, ne?
Der hier to stay. Ah,
Mann, ey. Okay, so, erzähl.
Den roten Faden verloren, ja. Was soll ich erzählen?
Weiß ich nicht, erzähl mal.
Achso, ja, Special Teams. Kicker. Wir haben Gay bei den Rams und wir haben Rookie Sensation McPherson. Da brauchst du gar nicht lange überlegen, Alter. McPherson ist Klatsch, ey. Der Typ hat als Rookie die NFL erobert als Kicker. Game-winning Field Goals. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele noch mit in der Regular Season. Hast du die Statistik, wie viele er auch in der Regular Season gemacht hat? Weil was die Bengals...
Woche 17, ja. Oder Woche 17 gegen die
jetzt habe ich gar nicht
die Statistik. Und dann in den Playoffs gefühlt jede Woche. Ist ja auch egal.
Ja, verdammt, das habe ich natürlich nicht rausgesucht, wie viel er insgesamt hat in dieser Saison. In seinem ersten Jahr hat er eine Menge Clutch-Moments gehabt für diese Bengals-Offense.
Clutch-Moments?
Ja, Clutch.
Wo er geklatscht hat?
Und hat Game-Winning-Momente hier kreiert und er ist auch einer dieser Unsung Heroes bei den Bengals, weil die haben so viele Superstars, aber er ist ein großer Bestandteil, warum die jetzt hier im Super Bowl sind, weil der in den Playoffs abgeliefert hat, aber auch in der Regular Season ein paar Spiele für die gewonnen hat mit einem Game Winning Field Goal. Und das kannst du gerne vergleichen mit Matt Gay von den Rams. Der war nicht so wichtig.
Whoa. Okay.
Warum
bashst du denn Matt Gay
jetzt? Ich bashe nicht. Das ist der direkte Vergleich. Das ist ein guter Kicker, aber wenn wir die Momente nehmen, wie wichtig war er für die Rams, um dort zu sein, wo er jetzt gerade ist oder wo die gerade sind, und wie wichtig war McPherson für dieses Bengals-Team, dass sie da sind, wo sie gerade sind. Weißt du, mit diesen Momenten. Natürlich, Matt Gay hat 32, pass auf. Ich gehe 100% McPherson als Rookie. Und Matt Gay auch nice, wirklich. Hat 32 von 34 Field Goals gemacht in der Saison. Pro Bowl Kicker, ich nehme trotzdem easy McPherson. Weil diese Momente,
Season.
Diese Clutch Moments mit dem Playoffs, eiskalt, Regular Season, Clutch, just make it clap.
Okay, bist fertig.
Just make it clap.
In der Regular Season,
so nice.
Gay richtig abgeliefert, zu Recht im Pro Bowl. Warum geht hier jetzt diese Werbung auf? Ich hasse das. Richtig abgeliefert, 94,1%. 32 von 34 Field Goals hat er reingeknetzt und nur ein PAT verschossen. Der Typ hatte eine richtig geile Saison, Pro Bowl. Also der ist in der Regular Season ganz klar Matt Gay. In der Postseason aufgrund seiner Clutch Kicks. In der Postseason ist er bisher perfect. PATs und viel kurz. Er ist Klatsch. So. Er ist jung. Jetzt ist die Frage. Matt Gay, Experience, besser in der Regular Season oder jung, aufstrebend, Klitsch-Klatsch, wenn es drum geht. Ich gebe den Unentschieden.
Darfst du nicht. Darfst du nicht.
Wieso wir dürfen darf
kein
ich Unentschieden, das nicht?
Wir dürfen kein Unentschieden geben.
Wer hat denn das gesagt?
Ich jetzt in diesem Moment, wir müssen für eine Seite entscheiden.
Du bist der Bromance-Boss, habe ich vergessen.
Ja, wir dürfen kein Unentschieden, weil vorhin hätte ich auch Unentschieden verteilt und da haben wir gesagt, nein, ich muss eine Seite auswählen.
Haben wir gesagt oder habe ich das gesagt?
Du musst dir einen jetzt aussuchen. Welchen Kicker möchtest du jetzt im Super Bowl
Das ist, als
aufstellen?
Würde ich mit meiner Tochter sprechen, das ist zum Totlachen. Pass auf. Ich gehe natürlich mit McPherson.
Ja.
Weil er den in der Regular Season nicht so gut war wie Gay, aber die haben jetzt den Swag, den Joe Burrow. Das ist das gewisse Etwas, was sich dann aber auch in der Leistung widerspiegelt. Und ich hoffe nicht, dass er jetzt im Super Bowl im größten Moment choked, ey. Weil die bessere Saison hatte Gay, Mann, auf jeden Fall. Aber auch ich gehe mit dem Bengals.
Stell mal vor, Game-Winning-Field-Goal, also du musst den schießen, 45 und Yards, wenn du den reinmachst als Rookie-Kicker McPherson, gewinnst du den Super Bowl, er verschießt den. Oh.
So,
ich
aber
hoffe,
das
ich
ist,
hoffe, ich hoffe
was
es
ist
nicht.
Mit den Panthern?
Ja, also bei den Bengals haben wir Kevin Huber, also Huber aus hier in Deutsch, aber Huber, und dann haben wir natürlich den besten,
Huber,
oder einer der besten Panther in der NFL, Johnny Hacker. Hat natürlich auch eine verdammt geile Offense und da war ein Spiel, wo er gar nicht gepantet hat. Obwohl, da war er gar nicht, da war er gar nicht draußen, wie Corona, glaube ich. Da war ein Ersatzpanter drin, der aktiviert wurde und der hat gar nicht gespielt.
Hm? Okay.
Ja?
Also du sagst, die Panther werden nicht so die Rolle spielen. Wir sagen jetzt also beide Klatsch, Kicker. Ja, weil du hast natürlich recht, weil Panther scoren keine Punkte. Lassen wir die Panther mal aus dem Spiel.
Ja, weil bei
Kicker,
Panther ist so viel
Kicker,
mit Coverage. Auch Coverage ist wichtig im Punt-Team. Kicker kannst du besser so basieren auf.
Heul doch mal leise jetzt, Chantal, Alter.
Schreie ich?
Heul, du sollst leise heulen.
Ach so, ich soll leise heulen.
Dann kommen wir jetzt zum wichtigsten Duell.
Er sagt.
Quarterbacks. So, da, sag ich dir ganz ehrlich, war es für mich jetzt eigentlich relativ einfach.
Für mich auch.
Echt?
Wer der beste Quarterback ist? Oder welchen Quarterback ich nehmen würde? Pass auf, Matthew Stafford, jetzt können wir ja nochmal so ein Overall mit den Quarterbacks einfach so ein Overall-Fazit reinpacken, ja? Matthew Stafford, mega nice. Ich freue mich für Matthew Stafford, dass er ganz ehrlich aus Detroit gekommen ist. Hat noch nie in den Playoffs gewonnen davor. Kommt zu den Rams und du siehst einfach mit einem geilen Coach in Sean McVay, mit Playmakers um ihn herum, da waren noch ein paar Playmakers, ne? Er hatte Calvin Johnson, Megatron. Aber man muss trotzdem die Situation, kannst du nicht richtig vergleichen, weil bei den Rams gefühlt stimmt alles mit einer geilen Defense. Er steht sofort im ersten Jahr im Super Bowl. Ich gönne es wirklich von Herzen, dass Matthew Stafford diesen Super Bowl gewinnen könnte, wollte, würde, was auch immer. Also ich würde es ihm gönnen. Auch den Rams, auch Sean McVay. Dass sie jetzt wieder im Super Bowl sind, nachdem sie vor ein paar Jahren da verloren hatten gegen Tampa Bay, gegen Tom Brady und die Patriots. So.
Warte, dann lass mich die Ode auf Joe Burrow singen, weil ich bin das ganze Jahr im Bus. Und ich sag es, ich bleib im Bus. Nummer 1 in Completion Percentage.
Warte, ich wollte noch die Statistiken sagen von Matthew Stafford. 41 Touchdowns, 4.886 Passing Yards. Krass.
Ja, pass auf. Nummer 1 in Completion Percentage. 70,4% mehr Passing Yards als Matthew Stafford. 4.600, 34 Touchdowns, ja, ein paar weniger 14 Interception, 3 Interception weniger. Aber Quarterback Rating 108. Er wurde so oft gesackt, 51 Mal, 20 Mal mehr als Matthew Stafford. Hat keine gute Offensive Line, aber wenn's Zeit ist zu liefern, hat dieser Junge Eier aus Stahl. Das Ende der Saison, ne? 16 und 17, Woche 16 und 17, 525 Yards, Woche 17, 446 Yards und Woche 18, dann hat er nicht gespielt, hat er mal kurz eine Pause gemacht. So, und kommt dann raus und gewinnt gegen Las Vegas, Tennessee und Kansas City. Übrigens, Nummer 1 Seed Tennessee und dann Nummer 2 Seed Kansas City rausgehauen und hat nicht gezuckt. Deshalb für mich Quarterback-Duell geht an die Nummer 9 von Who Day, Cincinnati Bengals.
Ich muss dich kurz korrigieren. Matthew Stafford hat 4.886, er hat mehr Passing Yards als Joe Burrow.
Ja, warum erzählst du mir denn so eine Scheiße?
Ja, aber pass auf. Stafford 4.886 hat er.
Stimmt. What? Matthew Stafford hat 4.886. Ich habe mich darauf verlassen, dass du die Wahrheit erzählst, aber du hast
wieder ich habe dir genau diese Zahl gegeben. Du hast einfach daraus eine ganz andere Zahl gemacht. Das können die Bromantiker bestätigen, die diesen Podcast gleich hören werden. Also du hast einfach nicht zugehört. Aber 41 Touchdown, 17 Interception. Joe Burrow 34 Touchdown, 14 Interception. Ja. In den Playoffs liefert statistisch gesehen Matthew Stafford auch gerade mehr. 6 Touchdown, 1 Interception. Aber ich muss es auch sagen, was Joe Burrow für das gesamte Team bedeutet, was er für ein Swag mitbringt, er hat nicht so eine starke Offensive Line wie die Rams. Er ist der Grund, weil er macht die Leute um sich herum besser, viel, viel besser, glaube ich, als Matthew Stafford die Leute um sich herum besser machen kann. Und ich bin jetzt sehr picky. Ich bin jetzt wirklich sehr, sehr picky. Ich gehe auch mit Joe Burrow als besserer Quarterback oder als den Quarterback, den ich aus diesen beiden wählen würde für diesen Super Bowl. Weil er macht manchmal aus nichts, macht der Gold und das ist was ganz, ganz Besonderes. Oh,
scheiße Bonbon, sag es doch.
Ja, das wollte ich nicht sagen. Aber jetzt kommt der Moment, auf den die Bromantiker gewartet haben. Wir machen jetzt nicht nur eine Prediction, wer gewinnt, sondern eine Score-Prediction, was ich eigentlich hasse. Ich hasse Score-Predictions so much. Aber wir müssen es machen und deswegen haben wir das nach vorne gezogen, weil jeder will das von uns wissen. Wir haben Interviewanfragen, wir sollen dafür da eine Prediction machen, dafür da eine Prediction machen und da können wir nicht bis Freitag warten. Wer, Patrick? Ich muss also ich weiß, wen ich als Gewinner nehme, aber ich habe noch keine Score-Prediction 100%. Pass auf, ich fange an, wenn du möchtest. Möchtest
ich
du?
Ich fange an, wenn du möchtest.
Möchtest du das? Okay. Ich denke, es wird ein sehr spannendes Spiel. Ich denke, es wird ein High-Scoring-Game. Und ich denke, am Ende wird Matthew Stafford und die Rams ganz knapp gewinnen. Zu Hause, back-to-back sozusagen, wie die Buccaneers haben es letztes Jahr geschafft. Die Rams werden es dieses Jahr schaffen. Leider, wenn die Bengals es nicht hinkriegen. Dein Pick bitte und ich überlege gerade meine Score-Prediction. Weil da bin ich mir noch nicht 100% sicher. Das ist immer gefährlich.
Okay, ich sage, es wird nicht so das Highscoring-Game. Ich glaube, es bleibt unter 50 Punkten.
Okay, aber 50 Punkte ist ja genauso der Cut-Off. So, wenn es 49 Punkte ist, ist ja trotzdem für mich ein Highscoring-Game.
Nee, Highscoring ist für mich über 50.
Ja, was, wenn es 49 sind? Was ist dann?
Es ist, irgendwo musst du ja den Schnitt machen. Ist ja auch egal. Pass auf, als Trainer sage ich, dass wir haben ja jetzt, wenn du diese Vorteile Bengals, wenn wir das alles zusammenrechnen, bei mir ist es, gewinnen die Bengals 5-3. Hier ist das aber das Problem. Es funktioniert so nicht. Oh shit, ich habe einen Bonsai bekommen, der hat ein Blatt verloren. Das heißt, ich muss ihn tauchen und besprühen mit Wasser. Shit, ich habe eine schlechte Hand mit Bonsai-Bäumchen. Das große Problem ist, so funktioniert das nicht, weil Spiele werden upfront gewonnen. Und upfront gewinnen die Rams 2-0 mit ihrer D-Line und ihrer O-Line. So, das ist für mich der Casus Knactus. Also als Trainer müsste ich eigentlich sagen, die Rams werden dieses Spiel gewinnen, weil sie upfront auf beiden Seiten besser sind. Aber es gibt halt eine Sache, die kannst du nicht messen. Und das ist, mit welchem Selbstbewusstsein, Confidence ein Team da reingeht. Die Bengals haben alle Erwartungen übertroffen. Die Rams müssen den Super Bowl gewinnen. Sean McVay hat schon mal gechoked in großen Momenten. Hat ja selber gesagt, bei diesem Spiel, was sie gegen die Patriots verloren haben, hat er schlecht adjusted in der Halbzeit. So, der hat eine Menge Druck. Das Team wird so nicht zusammenbleiben. Der Druck ist größer bei den Rams zu Hause als bei den Bengals. Und ich sage, diese Kaltschnäuzigkeit und diesen Swag, den du nicht messen kannst, mit den jungen Spielern, mit Chase, auch McPherson und mit Joe Burrow natürlich, der geht einen weiten Weg. Ich glaube, es wird krass eng. Und wie gesagt, als der Trainer an mir sagt, eigentlich müssen die Rams gewinnen, aber ich bleibe im Bus sitzen und gehe mit den Bengals und sage, sie gewinnen das Spiel. Oh,
das wäre krass.
28 zu 24.
Oh, jetzt habe ich das nicht mitbekommen. FaceTime hat hier ein Problem gehabt.
28-24 für die Bengals. Was ganz geil ist, denn es ist über 50 und ich habe gesagt, es wird unter 50 bleiben.
Pass auf.
Es wird so um die 50 sein.
Ich kann irgendwie sehen, so Joe Burrow 3 Touchdowns oder 2 und Joe Mixon hat 1 und 21 Punkte. Ich sehe aber auch, dass sie in der Position sind, dass McPherson irgendwie ein Field Goal schießt oder 2. Pass auf, ich gehe mit Joe Burrow. Die Offense scored, also das Team.
Ich denke, du musst zum Flughafen. Was laberst du denn jetzt?
Du hast auch 24 gesagt. Ich will nicht die gleiche Score-Prediction haben. Pass auf. 31-28 für die Rams. Ganz knapp mit einem Field Goal.
Wer wird MVP?
Mein MVP wird Matthew Stafford, weil ich ja auf die tippe, und für mich ist das ein Highscoring-Game, 31-28, wird Matthew Stafford mit Cooper Kupp abgehen, aber sie werden am Ende es nicht Cooper Kupp gehen, weil ich war kurz davor in meinem Kopf, dass vielleicht Cooper Kupp der MVP wird über 100 Yards kriegen. Aber ich denke, es wird Matthew Stafford, der wird die Story rund machen. Das Problem ist, wie du es gerade gesagt hast, es gibt so viele schöne Stories in diesem Super Bowl auf der Bengals-Seite, aber auch auf der Rams-Seite. Ich kann nicht sehen, dass Sean McVay, du hast es auch angesprochen, er hat letztes Mal im Super Bowl schlecht adjusted in der Halbzeit. Ich kann nicht sehen, dass er das nochmal gehen lässt als Coach. Der wird so prepared sein. Und Matthew Stafford wird auch diese Story rund machen und alle anderen All-Stars, die da drin sind. Die Offensive Line, Defensive Line von den Rams sind einfach besser. Ja, die Bengals haben diese Underdog-Rolle, die sehr, sehr gefährlich ist für die Rams, weil wir können uns zurückerinnern an die Eagles gegen die Patriots. Das ist einfach so eine Magie. Das ist so eine Magie, so ein Momentum, was du manchmal nicht erklären kannst. Lacht. Auf jeden Fall, 31-28. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so gespannt.
Ich muss jetzt ja auch noch mal einen Super Bowl MVP dann sagen. Ne?
Stimmt, erzähl mal. Wird es ja der eine.
Mein
Gut-Feeling
ist, pass auf, ich will eigentlich sagen, T. Higgins. Against all odds, T. Higgins. Aber der ist abhängig von Joe Burrow. Also gehe ich mit, oder ist es Mixon? Oh, shit. Mixon braucht ein großes Spiel. Aber am Ende des Tages muss es einer gewinnen. Ich gehe mit Joe Burrow. Joe Burrow, all the way. Bleib im Bus ganz vorne.
Wenn die Bengals die Rams schlagen im Super Bowl, war es nicht, weil Joe Mixon da drei Rushing-Touchs und über 100 Yards hat. Das ist dann Joe Burrow all the way. Kann ich nicht sehen.
Ja, aber guck mal, Jamar Chase können sie vielleicht rausnehmen, haben andere Teams gemacht, aber dann ist halt T. Higgins immer groß geworden. Deshalb sage ich, T. Higgins oder Joe Burrow, ich muss mich entscheiden, einer wirft den Ball zu T. Higgins, ich sage, es ist Joe Burrow.
Mann, freue ich mich. Ich freue mich richtig, der Super Bowl,
ich würde es nochmal sagen, die Bengals sind im Super Bowl und ich habe es gesagt. Und ich habe ganz am Anfang, ich habe einen Post gemacht, am Anfang der Saison, weißt du noch, wo ich gesagt habe, ey, ich steige in den Joe Burrow
Bus.
Ganz am Anfang.
Laber nicht, nein, laber nicht.
Und der
du
Bus
hast
ist
deine,
im Super Bowl
warte, die Bromantiker haben alles auf Papier, schwarz und weiß.
Ich weiß, wir haben sie beide als Nummer 4 in
genau,
der Division.
Genau, also erzähl doch nicht, dass du von Anfang an, du bist auf den Bus gestiegen, Woche 5, wo auf einmal, holy
Pass
shit,
auf,
ey, was ist los mit dem Bengals?
Nein.
Und
ganz
dann
am Anfang habe ich gesagt, Joe Burrow. Ich hätte nicht gedacht, dass sie als Team so weit kommen, will ich gar nicht sagen. Aber ich habe immer gesagt, von Anfang an, Joe Burrow ist mein Mann. Ich gehe jetzt gleich auf nfl.com auf den Shop und hole mir ein Joe Burrow Jersey. Das ist das erste Jersey, was ich mir kaufen werde. Ob er gewinnt, verliert, ist mir egal, aber der Mann, ich mag den Jungen. Also Joe Burrow MVP 28-24, Herr Werner. Oh, wir müssen noch sagen, was am Freitag passiert. Ist ganz wichtig, bitte Leute, zuhören. Der Freitag-Podcast, weil das war jetzt der Scouting Report, der Lookout sozusagen. Am Freitag holen wir euch mit rein in den Podcast und wir können über unsere Prediction sprechen. Das heißt, ihr alle, die diesen Podcast hört, Knick ins Ohr. Auf Twitch streamen wir am Freitag um 10 Uhr live auf Twitch. Während wir unseren Podcast aufnehmen und auf Twitch unter den Comments könnt ihr eure Fragen stellen und wir sprechen über unsere Preview, ein paar Sachen, die noch in der Woche passiert sind und dann geht es los. Wahrscheinlich werden wir erstmal sprechen, 10 bis 10.30 Uhr oder so und dann geht es los ab 10.30 Uhr Q&A. Wir sprechen mit euch über den Super Bowl und die Predictions, was passiert ist. Herr Werner, boom, habe ich was vergessen?
Ja, nein, das hast du
Mittwoch,
wunderschön erklärt. Wir müssen noch kurz mal gucken, wie wir die Technik umsetzen, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber die Idee finde ich auch sehr, sehr schön. Darüber haben wir gestern gesprochen. Die ganze Woche lang wird Kasim Elabali und Jakob Johnson jeden Tag aus Phoenix und L.A. machen sie ihre Road to Super Bowl, was wir ja schon gesagt haben. Und die werden auch auf Twitch unterwegs sein, jeden Tag und so ein Daily.
Gibt es nicht eine Football Bromance Autogrammstunde?
Weiß ich nicht, aber wenn ihr sie findet in L.A., macht ein Foto.
Warum zeigst du dein Gesicht nicht?
Warum zeige ich mein Gesicht? Achso, mein Handy hat sich wieder. Mein Handy das dreht sich hier immer. Aber
dachte,
du,
wir haben
viel für euch an Content diese Woche. Habt einfach eine schöne Woche. Wir freuen uns auf Primetime Football. Wir freuen uns auf den Podcast Freitag. Wir freuen uns auf den Super Bowl.
Podcast mit euch am Freitag. Nicht vergessen.
Das wird interessant.
Frauen, Kindern, Familien, Freunden, alle Bescheid. Twitch, 10 Uhr Freitag.
Patrick,
wir alle zusammen.
Ich weiß, wir kriegen jetzt wieder die ersten Kommentare. Sag mal, verarscht ihr mich? Freitag 10 Uhr. Ja, wir nehmen immer freitags 10 Uhr den Podcast auf. Wir müssen den Freitag 10 Uhr morgens den Podcast aufnehmen. Ich weiß, die meisten von euch können ja gar nicht da sein, müssen ja arbeiten zu dieser Zeit oder sind in der Schule oder wie auch immer.
Kannst du auch
ein
Handy anmachen und mal kurz raufgucken.
Aber ich weiß auch, dass genügend Leute vielleicht in der Schichtarbeit sind, in Quarantäne sind, vielleicht krank sind und müssen zu Hause sein oder haben Homeoffice. Dann schaut doch mal vorbei. Wir brauchen ja nur ein paar von euch, weil die meisten Fragen, oder sagen wir es mal so, alle haben fast immer dieselben Fragen. Und wir werden das machen. Ist ganz geil. Denn Montag haben wir dann nochmal den finalen Hangover in Staffel 3, Patrick. Wir sind schon fertig.
Der wäre aber Hangover.
Wir sind am Montag fertig mit Staffel 3 in diesem Podcast oder von diesem Podcast Football Bromance.
Und wenn wir irgendwann bei 250 sind, dann müssen wir auch mal wieder eine Jubiläumsbox zusammenzaubern, Herr Werner.
250 Folgen. Du, es wird immer schwerer, hier Tschüss zu sagen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir haben nur noch 2 Podcast-Folgen. Und dann sind wir für alle Leute, das können wir ja schon mal droppen, 6 Wochen wie immer erstmal in so einem Off-Season-Podcast-Modus.
Ja, aber darüber müssen wir noch gar nicht reden. Jetzt müssen wir erstmal ins Gehirn der Bromantiker pflanzen, um 10 Uhr am Start zu sein. Am Freitag. Und Mittwoch um 7:45 bei Primetime.
Auf Football Bromance TV, Twitch. So. Aber ja, natürlich, warte, sorry. Natürlich, der Podcast wird ja trotzdem also aufgenommen und hochgeladen. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, das ist nur so ein Live-Ding und der wird nicht hochgeladen.
Nein, ihr könnt.
Wir wollen nur diese Live-Interaktion und diese Fragen mit einbauen in diesem Podcast. Der wird wie immer hochgeladen.
Wir wollen euch mit einbauen.
So, jetzt haben wir genug gelabert. 1,5 Stunden. Ich hoffe, ihr kriegt irgendwas aus diesen Informationen, die wir euch hier jetzt 1,5 Stunden reingeschossen haben in eure Ohren. Ich schwitze? Ich schwitze auch gar nicht. So, ich muss los. Laber mich nicht voll. Los.
Deine Stirn ist ganz glänzig.
Nein, das ist noch ein bisschen Haarspray. Ich habe aus Versehen...
Oh, ey. Geh doch zum Flughafen. Liebe Leute, wir sehen uns. Herr Werner, dieser Podcast wurde dir, uns allen, präsentiert von Gio. Und jetzt sag sie die letzten Worte.
Tschö mit Öl.